in der Schulklasse früher gab es ja dieses Klassenbuch von der Klassenlehrerin und da wurde zu DDR-Zeiten hinter jedes Kind so ein Buchstabe geschrieben, ein A oder ein I. Also war bei mir so. Und das A, da haben die dann heimlich eingeordnet, das ist ein Arbeiterkind. Und das I ist ein Kind von einem, der zur Intelligenz zählt. Das heißt, Querstrich, der studiert hatte. Und bei mir konnten die sich nicht so richtig entscheiden. Da manchmal auch die Weststars eingekauft für teure Devisen. Und da durften wir dann mit Costa Cordalis irgendwelche Weihnachtslieder singen, der da mit seiner gestylten Frau da ankam in der Garderobe. Das waren Erlebnisse für uns Kinder. Dieses Quietschen von den Dielen, ja, also ich habe das so richtig abgespeichert, diesen Moment. Und dann haben wir uns die Jacken angezogen und sind original in diesem Moment ran an die Grenze und haben dann gewartet, bis es aufging und sind in dieser Nacht praktisch rüber.
Wo?
Naja, Pankow, wie heißt das?
Bornholmer
Straße.
Da gibt es ja einen ganzen Film zu.
Genau, da sind wir nachts rüber, ne? Ich da in meiner gebadigten Jeansjacke aus dem Westen vom Opa. Und mit meinen Freunden und den gestylten Haaren, weil wir alle aussehen wollten wie Silly, wie Tamara Danz, ne? Und einer hatte da so eine Flasche Sekt noch organisiert. Und das war, kann ich jetzt mal so sagen, neben ein paar anderen Highlights und wenn ein Kind geboren wird und andere Dinge, die man so erlebt hat, das war die Nacht meines Lebens. Ich war dann an ihrer Hand mit auf so eine Polizeistation, wo sie immer wieder versucht hat, so einen Antrag zu stellen, dass man, wenn er besonders krank war oder wenn er dann einen runden Geburtstag hatte, manchmal machte die DDR ja so Ausnahmen, dass sie mal rüber durfte als Tochter. Und da haben sich dann Szenen abgespielt, also heftige Dinge, wo auch in einer Situation meine Mutter fast der Kragen geplatzt wäre und sie den Schreibtisch umgeworfen hätte von dieser Offizierin.
Anfang der 90er Jahre, erinnere ich mich, war ihr Gesicht in ganz Leipzig plakatiert. Peggy Patschke war die Stimme der Morningshow und der Star im MDR-Radio. Als wir uns neulich via Instagram gefunden haben, stellten wir allerlei Gemeinsamkeiten fest. Im selben Jahr geboren, 1987 eine Ausbildung in der Hotellerie begonnen und schließlich beruflich in den Medien Fuß gefasst. Und auch viele Unterschiede. Erste Bühnenauftritte hat Peggy Patschke bereits im Alter von 9 Jahren mit dem Rundfunk Kinderchor Leipzig, auch als Begleitung von DDR-Künstlern oder Stars aus dem Westen im DDR-Fernsehen. Noch vor dem Mauerfall bricht sie die Hotelausbildung ab, um ihren Traum zu verwirklichen, Radio zu machen. Später moderiert sie auch im Fernsehen und schreibt Bücher. Für ihren Roman Bis ans Meer, der im Februar erscheint, ist sie tief in ihre Familiengeschichte eingetaucht, ergründet das dunkle Geheimnis ihrer Großmutter und stellt die Frage, was darf uns die Liebe abverlangen?
Ja, herzlich willkommen, Peggy Patschke.
Ich grüße dich, Antje.
Ich finde es ja ganz wunderbar. Man muss wirklich die Geschichte erzählen, weil du hast mich kontaktiert auf Instagram, nachdem du das Interview in dem Ahoi-Magazin in Leipzig gelesen hast, was am 31. Dezember noch erschienen ist. Und das fand ich natürlich ganz wunderbar. Dann haben wir telefoniert.
Ja.
Und haben auch festgestellt, dass wir ziemlich viele Gemeinsamkeiten haben, worüber wir natürlich heute im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall sprechen werden. Meine erste Frage an dich ist, du bist ja in Leipzig geboren und zwar am 7. Oktober.
Oh ja, das war ein Feiertag.
Genau. Ganz genau, das war der Tag der Republik, der Staatsfeiertag der DDR, für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben.
Gut, dass du es nochmal erklärst, kein Feiertag wegen mir sozusagen.
Wann war dir das eigentlich bewusst, dass das ein Feiertag ist oder ein Staatsfeiertag? Und welchen Einfluss hatte das auf deine Geburtstage während deines Aufwachsens?
Oh, das ist eine schöne Frage. Du, das war mir recht schnell bewusst und zwar aus einem einzigen Grund. Wir haben damals in so einer klassischen Platte gewohnt, genau gegenüber von einem Wehrkreiskommando, also praktisch so einem, ja.
In der Schumannstraße?
Grassistraße. Jetzt verraten wir alles, genau.
Ja, ja.
Und da war gegenüber so ein Gebäude, ne, was zur Armee gehört hat. Und da wurde immer am Morgen meines Geburtstages, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, wurden dort die Fahnen hochgezogen. Ne? Also die DDR-Fahne, die Arbeiterfahne, ich weiß nicht was noch. Und ich habe als Kleinkind natürlich gedacht, das ist zu Ehren meines Geburtstages. Ne? Weil das ist ja für jedes Kind immer was ganz, ganz Besonderes. Das nimmt ja dann später ab im Leben. Und natürlich war schulfrei. Punkt. Und deshalb war das immer ein ganz toller Tag. Gefeiert wurde dann aber trotzdem meistens am Wochenende.
Jetzt hast du natürlich schon quasi fast meine zweite Frage beantwortet. In welchem Umfeld, in welchem Kiez, sagt man ja nicht in Leipzig, aber in welcher Ecke, würde man sagen, bist du aufgewachsen? Also da Richtung Clara-Zetkin-Park?
Clara-Zetkin-Park, Musikviertel, sagen auch viele. Ne? Das war eigentlich eine ganz schöne Ecke. Ich nehme es eigentlich deshalb auch als rückblickend als schön war, weil zu DDR-Zeiten war das ja so eine Sache, die Kinder waren ja alle irgendwo beieinander in einer Schule eingeschult für die Klassen. Das ging dann so nach Bezirken. Und dadurch war man immer mit seinen Freunden zusammen, wirklich in der Straße und maximal noch in den zwei Nebenstraßen. Und dann konnte man sich dann auch jeden Tag nach der Schule treffen, in den Hof gehen, spielen. Das war ja auch noch die komplett analoge Zeit. Und dadurch war das eine ganz schöne Gemeinschaft. Und wir hatten da unseren Park und unser Grün und Fahrrad und das war cool.
Das ist interessant, weil so eine ähnliche Erfahrung habe ich auch, zwar an einer anderen Ecke. Also ich bin in der Nähe vom Konnewitzer Kreuz aufgewachsen, dann sozusagen ab 12. Und ich bin ja auch ganz viel mit dem Fahrrad einfach alleine durch den Wildpark gefahren, habe dann mir so die Geschichten ausgedacht. Und ja, es war einfach, von dem her war das ein sehr schönes und auf eine Art freies Aufwachsen. Ne?
Total. Und hast du auch zufällig auf deiner Tour durch den Wildpark dann irgendwann versucht, deiner Mutter so eine Art Maiglöckchen mal zu pflücken und mitzubringen? Und das war dann aber in Wirklichkeit Bärlauch. Das habe ich mal gemacht und dann stank diese ganze Wohnung nach Knoblauch. Genau, das fällt mir jetzt gerade ein, wenn du Wildpark sagst.
Ja, genau. Nee, ich glaube, zu der Zeit war uns nicht die Küchenkräutermäßige Verwendung von Bärlauch bekannt, nee, genau. Oder? Das ist ja auch sowas, was alles so ein bisschen später irgendwie Mode geworden ist.
Stimmt, ne? Ja.
Genau. In was für einem Elternhaus bist du aufgewachsen?
Ich kann schon so sagen, ein liebevolles, ein zuverlässiges Elternhaus, wenngleich auch total gegensätzlich, ja, in jeder Hinsicht. Also meine Eltern erstmal als Paar komplett gegensätzlich, beruflich auch. Ich weiß nicht, du kennst es ja bestimmt noch in der Schulklasse früher, gab es ja dieses Klassenbuch von der Klassenlehrerin und da wurde zu DDR-Zeiten hinter jedes Kind so ein Buchstabe geschrieben, ein A oder ein I. Also okay, war bei mir so. Und das A, da haben die dann heimlich eingeordnet, das ist ein Arbeiterkind. Und das I ist ein Kind von einem, der zur Intelligenz zählt. Das heißt, Querstrich, der studiert hatte. Und bei mir konnten die sich nicht so richtig entscheiden. Da stand irgendwie beides. Meine Mama war gelernte Dammmaßschneiderin. Mein Papa war Ingenieur und hat dann so damals noch auf Braunkohlebasis so Wärmekraftwerke hochgezogen, auch so als Führungskraft. Und die eine total musikalisch und emotional, der Papa so total sachlich. Und die sind aber Baujahr 34, 35. Das heißt, die waren also so Kriegskinder noch. Ich bin sehr spät zur Welt gekommen. Ich habe noch einen größeren Bruder. Und die waren so diese jungen Menschen, die in diese DDR reingekommen sind, zunächst wirklich mit diesem offenen Glauben, das könnte jetzt was Gutes werden. Ja, wir wollen keinen Krieg mehr, wir wollen jetzt eine tolle Gesellschaft aufbauen, wir wollen uns auch hier in diesem Land eine Zukunft aufbauen. Und ja, und das hat dann auch relativ lange vorgehalten, wenngleich ich dann schon gespürt habe, es gab immer sehr heftige politische Diskussionen, auch bei uns zu Hause am Abendbrottisch. Die wurden dann so heftig, dass wir dann irgendwie 5 Stunden da am Abendbrottisch gesessen haben.
Echt, ja.
Vor allem mit dem großen Bruder, der war dann immer, wie man dann so ist in der Pubertät, ne, der wollte gegen Papa dann argumentieren lernen. Und das war insofern sehr, sehr spannend, dass mein Vater natürlich durch seine Führungsposition, die er da hatte, in diesen Kraftwerken, irgendwann mal auch aus Überzeugung als 20-Jähriger, 25-Jähriger in die SED eingetreten ist, dann aber tatsächlich auch irgendwann zu denen gehört hat, die gemerkt haben, irgendwas läuft hier nicht. Der hatte dann auch den Einblick in diese wirtschaftlichen Zusammenhänge.
Er war Ingenieur,
hat aber dann noch viele Jahre diese Position auch vertreten, wenn das die Staatsführung wüsste, wie das teilweise wirtschaftlich hier unten bei uns an der Basis läuft, dann würden die sicherlich was ändern, aber es kommt ja gar nicht dort oben an. Ne? Das war das eine Thema. Meine Mama, die war eben auch eine junge Frau, die Krieg sehr, sehr heftig erlebt hatte, wollte Frieden, hat sich da auch erstmal wohlgefühlt in diesem kleinen Land, hat aber dann so andere Dinge mit sich rumgeschleppt, stammt aus einer Familie, die vertrieben wurden aus Schlesien. Und da sind ja auch sehr, sehr viele Leute damals im Osten gelandet nach den Vertreibungen. Und die hat dann nie verstanden, dass man nicht über solche Themen reden durfte, Man wurde dann in der DDR relativ schnell Umsiedler genannt statt Flüchtling, weil das war dann einfach politisch angenehmer, das so zu bezeichnen. Und hat sie dann immer heimlich gesagt, ja, wir sind doch aber nicht freiwillig mit dem Koffer zu einem Umzug gegangen. Ja? Es waren doch da auch sehr, sehr heftige Dinge dahinter. Und sie hat dann auch im Zuge der Grenzschließung ihren Papa, also einen Teil der Familie, verloren und hat dann natürlich auch sehr früh gehadert mit dieser Grenzsituation. Konnte dann diesen Vater nie wiedersehen. Und das war dann so ungefähr die emotionale und die politische Gemengelage bei uns zu Hause. Mhm. Sodass ich sagen würde, wir haben auch sehr real diskutiert. Ja? Wir wussten auch um die, auch meine Eltern, um die Dinge, die nicht gut liefen. Aber wir waren nie an dem Punkt, zumindest die Eltern, dass die dann überlegt hätten, das Land zu verlassen. Mhm. Und ich bin da irgendwo als Nachzügler relativ behütet aufgewachsen und habe mir zunächst nicht so viel in den Kopf gemacht. Ne? Hatte mich da mit meinen Freunden beschäftigt und wie das dann so war in dem Alter.
Mhm. Was ist deine früheste Kindheitserinnerung?
An die Eltern oder an die DDR?
An was dir in, was du gemerkt hast, wo du sagst, das ist die, das, was ich erinnere, was ja, wo ich am kleinsten war.
Ich muss jetzt lachen, die Frage hat mir auch noch niemand gestellt, das ist schön. Und tatsächlich fällt mir eine Szene ein, das klingt jetzt ein bisschen albern, weil ich bin ja dann später beruflich tatsächlich auch in die Medien und wollte unbedingt dann auch auf Bühnen stehen und Dinge machen. So wie jetzt hier mit dir gemeinsam vom Mikrofon. Aber meine erste Erinnerung ist tatsächlich, dass ich da als kleines Kind einen wunderschönen Spaziergang gemacht habe auf dem Agra-Gelände in Leipzig. Da eine schöne Anlage, Park, Bühnen. Ne? Und irgendwie bin ich da spontan auf so eine Bühne drauf und habe da gepostet als kleines Mädchen, wie man das so macht. Und merkte plötzlich, dass so ein paar Spaziergänger und irgendwelche ausländischen Gäste, die da unterwegs waren, ihre Fotoapparate zückten und da Fotos gemacht haben. Und dann habe ich noch mehr gepostet und dann habe ich überlegt, ob ich jetzt was singen könnte. Also dieses Erlebnis, dass das was ganz Tolles ist, wenn du auf einer Bühne stehst, tatsächlich ist das so mit meine früheste Erinnerung.
Eine schöne Erinnerung. Mhm. Ja, toll. Meine war nicht so schön, aber ich bin okay. Nämlich mal an der Ostsee verloren gegangen. Aber
das, oh Gott, ja. Ich auch, ja, aber später.
Ja. Ich war da 3.
Oh ja.
Ja, genau.
Und wie wurdest du wiedergefunden? Hat dich jemand?
Ich bin tatsächlich über 1 Kilometer gelaufen am Strand.
Okay.
Und irgendwann hat sich jemand mir angenommen und hat mich zu so einem Turm gebracht und dann wurde ich ausgerufen und dann meine Eltern mich wiedergefunden.
Oh, wann war das bei mir? War das dann
das schon? Das muss 74 gewesen sein.
Wann war diese Fußball-WM? War das jetzt blamieren wir uns
ja,
als Frauen.
Aber total.
Bei mir war das zu der Zeit und ich habe dann allen Suchtrupps dann diesen Fußballabend genommen, die dann nach mir gesucht haben. Ja.
Wie alt warst du da?
Naja, da müsste ich ja jetzt auf das Fußballjahr kommen. Ja. Ne? 5, keine Ahnung, irgendwie so.
Ja.
Okay. Wieder eine Gemeinsamkeit, siehst du?
Ja, total. Mhm. Also das ist so ein bisschen, was bei mir am heftigsten so eingebrannt ist, wie ich da sozusagen ohne Ziel umher irre und man muss aber dazu sagen, meine Eltern können da eigentlich gar nichts dafür.
Bist weggerannt.
Ich habe mich da so ein bisschen rausschlawinert, aber es ist ja gut gegangen. Ne?
Ja, aber für ein Kind ist das Gefühl schon heftig, oder? Mhm. Wenn du denkst, jetzt gehst du verloren, niemand ist mehr da. Ne?
Mhm. Genau, das ist das Ding, genau. Das mit der Bühne war ja wahrscheinlich eine sehr gute Idee oder du hast das Gefühl, dass du da, dass das was für dich ist. Mit 9 bist du ja dann in den Rundfunk-Kinderchor Leipzig gekommen, heute MDR-Kinderchor.
Genau.
Wie kommt man da hin?
Durch eine Zeitungsannonce. Wahrscheinlich, heute würde man sagen, die Eltern wollten einen von der Straße weg haben. Und meine Mama hat die gefunden und hat dann gesagt, du, da singt man, da macht man kleine Reisen mit den Freunden, hast du da Lust? Und spontan habe ich dann ja gesagt, sind wir zu einer Eignungsprüfung, mussten da vorsingen. Und im Nachhinein muss ich sagen, war auch wirklich die beste Entscheidung, weil mir diese Jahre, das habe ich dann bis ich 18 war, die war ganz, ganz reich mit tollen Erfahrungen, tatsächlich auch schon so in Fernsehstudios oder auf Bühnen, wenn wir ja, heute würde man sagen, so die großen Stars begleiten durften. Für Fernsehproduktion, für Schallplattenproduktion brauchte man ja immer kleine Kinder, die was mitsingen. Das waren dann wir.
Also du warst sozusagen die Anke Engelke des Ostens.
Genau, ja, wenn du so willst. Aber eben in so einer Chorgemeinschaft. Und das war wirklich toll. Also da waren natürlich die Klassiker dabei, DDR-Fernsehen, Frühstück und Gänsebraten, wenn wir da mitgesungen haben.
Das war ja ein absolutes Pflichtprogramm.
Weihnachtspflichtprogramm, ja. Haus der heiteren Muse, sing mit. Und da hast du auf der einen Seite dann diese DDR-Leute kennengelernt. Wir haben da mitgemacht bei der Aufzeichnung fürs Rennsteiglied mit Herbert Roth. Das läuft manchmal heute noch im MDR.
Wer kennt es nicht?
Da sieht man mich mit so einem Topfschnitt und so einer ulkigen Bluse da mitlaufen.
Oder musst du mal posten.
Muss ich mal posten.
Ja, wirklich.
Und mit Dagmar Frederik und so weiter. Aber dann waren natürlich manchmal auch die Weststars eingekauft für teure Devisen. Und da durften wir dann mit Costa Cordalis irgendwelche Weihnachtslieder singen, der da mit seiner gestylten Frau da ankam in der Garderobe. Das waren Erlebnisse für uns Kinder. Muss aber sagen, die Weststars.
Und das hatte ja auch so eine gewisse Aura, oder? Also das war irgendwie was anderes.
Naja, das ging ja schon bei den Klamotten los. Also
der Geruch.
Das Parfum, ja. Die Mäntel. Ja. Also ich weiß noch genau, damals die Frau von Costa Cordalis hatte einen Pelzmantel im August. Also sowas Schönes habe ich noch nie gesehen. Es war mir auch egal, dass es jetzt vielleicht zu heiß war. Also das waren verrückte Sachen, die wir da so als Kinder beobachtet haben. Aus unserer Sicht, aus unserer kleinen Welt. Muss aber sagen, ich habe mich dann das erste Mal schockverliebt mit, wie alt war ich da? Muss ich mal kurz jetzt hier einen Schluck Wasser trinken. 9 oder 10 bei den Arbeiterfestspielen in Neubrandenburg. Und neben uns stand ein DDR-Sänger auf der Bühne, der war 2 Meter oder 2,10 Meter in Uniform, tiefe blaue Augen, samt Stimme und sang Sag ihr auch. Das war Gerd Christian. Und da war ich komplett verliebt. Und den habe ich dann leider nicht nochmal irgendwie wieder getroffen, aber dann haben wir einfach in dieser Chorzeit.
Lebt der noch eigentlich?
Ja, ich glaube, der singt auch noch.
Ja.
Genau.
Ach, sein Bruder, ne?
Der sein Bruder Holger Biege, ja, ist nicht mehr, ne?
Genau.
Ja, und in der Chorzeit hat man
also
dann aber.
Also Grüße an den hoffentlich Leben.
Vielleicht hört er das jetzt,
ja,
das wäre
genau.
Das wäre toll. Und es war aber auch so eine Erfahrung von Gemeinschaft. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Und vielleicht sogar eine kleine Schule, so ein bisschen fürs Berufsleben später, weil man auch sowas wie Disziplin, Teamgeist so automatisch gelernt hat. Genau wie beim Sport, ne? Leute, die Sport gemacht haben. Und da habe ich auch so ein Erlebnis, dass ich da als kleine Maus bei einem ersten Auftritt dabei war und durfte dann auch mal 4 Zeilen Solo singen von Das Kuchenhaus, weiß ich noch genau, den Song. Und dann hat mir aus der ersten Reihe eine Zuschauerin Blumen überreicht. Und da war ich total stolz und hatte da Herzchen in den Augen und bin da mit diesen Blumen dann zurück in Reihe und Glied. Und dann sah ich schon aus dem Augenwinkel, wie mich die Großen, die gestandenen Sängerinnen, dann so ganz scharf anguckten. Und die eine, die wies so mit ihrem Kopf auf den Chorleiter vorn, auf den Dirigenten. Und da wusste ich dann, was ich zu tun hatte. Ich habe dann meine Blumen abgegeben. Also an den Chor und an den Meister sozusagen, ne? Und wie soll ich das sagen? Man hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, wir sind eine Gemeinschaft. Und egal, ob mal einer. Bis zu diesem Punkt, ne?
Wo du rausgeguckt hast.
Genau. Aber auch andere haben ja Solos gemacht. Also geh vor, wenn der Vorhang sich hebt, mach dein Ding, aber bleib auch in der Gemeinschaft oder sei auch im Team, wenn es aufs Team ankommt. Und das finde ich irgendwie, das war gut.
Im letzten Podcast war ja Jana Groß von Bellbook & Candle bei mir zu Gast und sie war auch in einem Kinderchor.
Ja.
Wäre das auch was für dich gewesen, eine Karriere als Sängerin?
Nein, das kann ich spontan so sagen. Ich habe das toll gefunden, aber ich habe nie überlegt, ob ich Sängerin werde, weil dann recht früh bei einer Schallplattenaufnahme, bei der ich mitgemacht habe, durfte ich mal mit hoch in das Tonstudio, wo dann die Tonmeister alles bearbeitet haben. Und der Augenblick, der war es dann eigentlich bei mir, als ich diese tausenden Regler gesehen habe und wie dieser Mensch, also Herr über alle Tasten war. Und da habe ich gedacht, sowas will ich machen. Ich wusste zwar noch nicht genau, wie das dann heißt oder wo man das lernt, aber das hat mir vom ersten Moment an gefallen, diese Atmosphäre. Und insofern war der Traum da recht früh, tatsächlich mal zum Radio zu gehen und nicht Sängerin zu werden.
Und wie ist das so in deiner Schulzeit angekommen, dass du unterwegs warst, dass du mit dem Chor unterwegs warst? Was hast du für Erinnerungen an deine Schulzeit und auch so aus dem Rückblick gesehen, wo hast du gemerkt, da ist der Staat, die Diktatur? Gab es da Erlebnisse, an die du dich erinnerst?
Ich hatte zum Glück eine tolle Klasse oder so tolle Freunde. Ne? Wie gesagt, da kam uns ein bisschen gereichte uns zum Vorteil, dass wir uns ja alle seit der ersten Klasse kannten und in dem Schulsystem warst du bis zur 10. zusammen, manchmal bis zum Abitur. Dadurch haben sich auch langfristige Freundschaften gebildet. Und insofern war das atmosphärisch okay. Natürlich war das in diesem kleinen Land in den Schulen ja wirklich zwangsverordnet, Teil einer Pioniergemeinschaft zu sein, später bei der FDJ mit dabei zu sein, diese Veranstaltungen wahrzunehmen, ein FDJ-Hemd zu tragen, was wir immer versucht haben mit tollen Pullover irgendwie.
Nur die Kragenecken rausgucken
genau,
zu lassen.
Genau, Pullover drüber, ja. Und die Kragenecken raus, was man dann immer wieder, da wurde man immer wieder angezählt. Aber jeder hat sich, habe ich das Gefühl gehabt, in unserem Jahrgang so seinen Weg gesucht. Ja, man ließ es ja dann auch so ein bisschen über sich ergehen. Man ließ sich berieseln, hat unter der Bank halt seine Liebesbriefe geschrieben, hat sich über den Staatsbürgerkundelehrer geärgert, der da sein teilweise hohles Zeug erzählt hat. Aber du warst in deinem kleinen Leben irgendwie. Und ich habe dann rein, was diese administrativen Dinge in der Schule anging, ich habe mir dann den Weg so gesucht, jeder sollte da irgendwelche Aufgaben übernehmen, in der FDJ oder was weiß ich. Ich habe mich da recht früh, Gott sei Dank, für die Wandzeitung interessiert. Das heißt, du auch.
Ja. Das Sigmund Jähn, Valeri Bilkowski, also das war ja noch,
das weißt
noch
du
klein.
Noch.
Ja, das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich einen ganzen Sonntag mit meinem Vater die NBI und wie sie alle hießen.
Ja.
Und dann habe ich eine große Wand, das klingt so strebermäßig, ja. Ne? Aber man war auch da irgendwie mal so dran, ne? Das ging doch so reihum.
Ja, man könnte ja jetzt mal großzügig sagen, das war der Beginn unserer journalistischen Karriere, ja.
Oh, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das ist ja eine ganz hervorragende Erklärung. Ja, das übernehme ich sofort.
Ja, das klingt schöner. Und ich habe dann...
war ich ganz stolz, siehst du mal, das habe ich mir gemerkt.
Siehst du?
Ja? Also ich meine, das war ja auch für unsere westdeutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, muss man ja wirklich sagen, der erste Deutsche im All war Sigmund Jähn
aus Morgenröte Rautenkranz. So. Das weiß ich noch, weil ich habe da mal in der Küche gearbeitet als Feriendienst.
Ach so, ich dachte, du hast ihn mal interviewt. Hast du ihn mal getroffen?
Nee, den habe ich leider nicht getroffen.
Ich habe mal mit ihm telefoniert, für eine Sendung, aber getroffen habe ich ihn leider auch nicht.
War, glaube ich, ein sehr sympathischer...
Aber es war natürlich ein Held, ne?
Ja, ein Held.
Unserer Kindheit.
Ein sympathischer Held, ja. Siehst du, herrlich. Du weißt noch, wo du das ausgeschnitten hast alles, ne, sogar.
Ja.
Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe aber recht früh meine Wandzeitung unterteilt, links in den politischen Teil, ja, wo man dann genau das aufhängen musste oder eben, was weiß ich, den neuesten Bericht des ZK der SED, was weiß ich, was der Klassenlehrer wollte. Und rechts den Boulevardteil, den habe ich mir dann ausgedacht. Da habe ich dann hingehängt, wann die Schuldisco ist oder welche Wettbewerbe man mit Musik irgendwie mitmachen kann. Schreibwettbewerbe. Und irgendwie in den Jahren verrückte sich das ein bisschen bei mir. Der Boulevardteil wurde immer größer und der politische Teil links immer kleiner. Und insofern war das erträglich. Und das Einzige, wo ich dann wirklich mich heute noch frage, bei diesen ganzen Dingen in der Schulzeit, ich bin dann irgendwann mal zwischendurch bei der ZV, kennst du das noch? Zivilverteidigung. Da musste man ja auch als Schüler.
Das musste man doch am Ende der 9. Klasse. Das ging so in den Sommer rein, wo man mit Gasmasken durch die Prärie robben musste, wo man sich auch irgendwo in Mockau haben wir uns einen Bunker angeguckt.
Echt?
Okay. Ja. Solche Sachen. Und man musste dann in Reihe und Glied stehen und marschieren.
Ja, das mussten wir auch. Und sogar unter irgendwelchen. Absperrungen durch oder die Jungs mussten über diese Bretterwand. Ne?
Die Gasmasken fand ich ja noch ganz spannend, also sowas mal aufzuprobieren. Hatte ich dann, glaube ich, nur noch Mitte der 90er nochmal wieder probiert. Ja, weil das ist so ein Grüße gehen raus an Olaf Martens, den Fotografen, mit dem ich zu der Zeit sehr oft zusammengearbeitet habe. Und das war so ein bisschen so sein Ding, alle Leute mit Gasmasken zu fotografieren.
Okay, aber ich fand die schon sehr schwierig, so eine Maske auf dem Gesicht. Das war ja eklig, ne?
Ja,
und heiß
klar.
Und eng und Gummi. Aber das war eben so. Also da sollten die Schüler halt schon frühzeitig lernen, wie das theoretisch die Jungs, wie das dann später bei der Armee oder wie die immer gesagt haben, Asche dann ist. Ne?
Genau, die Asche.
Die Asche, und wir Mädels sollten da kräftig mitziehen. Und da habe ich mich aber irgendwie auch wieder so ein bisschen aufs Moderieren verlegt und habe mich da die Hand hochgehalten und bin dann Gruppenführerin geworden. Das heißt, wir sind Zwillinge und dadurch konnte man halt mehr Kommandos geben, als dass ich immer mit robben musste, ne? Unter der Bank durch. Und daran habe ich noch Erinnerungen. Aber du hast das ja so anklingen lassen, natürlich auch etwas heftigere Dinge, die man erlebt hat als Kind. Das war ja nicht alles nur irgendwie Pippi Langstrumpfhausen. Man hat ja schon ein bisschen mitgekriegt, was in dem Staat auch abging. Ich habe eingangs erwähnt, meine Mama, die halt durch diese Grenzgeschichte auch den Papa dann nicht mehr sehen durfte, seit sie ein Kind war eigentlich, nach dem Krieg. Und die hat da sehr drunter gelitten und ich bin mal mit ihr, ich war dann an ihrer Hand mit auf so eine Polizeistation, wo sie immer wieder versucht hat, so einen Antrag zu stellen, dass man, wenn er besonders krank war oder wenn er dann einen runden Geburtstag hatte, manchmal machte die DDR ja so Ausnahmen, dass sie mal rüber durfte als Tochter. Und da haben sich dann Szenen abgespielt, also heftige Dinge, wo auch in einer Situation meine Mutter fast der Kragen geplatzt wäre und sie den Schreibtisch umgeworfen hätte von dieser Offizierin. Ich glaube, wenn sie das gemacht hätte in der Situation, wäre die dann auch erstmal abgewandert. Mhm. Aber sie hatte mich dann und dann ging ihr Blick so zu mir und dann hat sie sich zusammengerissen. Und da habe ich gespürt, irgendwas ist hier richtig schief. Irgendwas ist hier richtig schief. Und habe aber dann, das ist jetzt wieder die andere Story, als eine der wenigen, würde ich jetzt mal behaupten, kurz vor der Wende, noch als die Grenze zu war, 1988, da habe ich dann schon Abitur gemacht, eine Westreise mit beiden Eltern zu meinem Großvater zum 80. Geburtstag nach Hamburg machen dürfen. Meine Mutter sah ihn dann das erste Mal wieder. Ich durfte mit. Wir mussten als Sicherheit unser Auto hier lassen, den Bruder da lassen, was weiß ich noch. Und ich habe damals ein Tagebuch geschrieben, in diesen wenigen Tagen, die wir dann plötzlich in Hamburg waren. Von all den Erlebnissen, die mich da erschlagen haben, ja, von einmal ins KDW reingehen, beziehungsweise dort in das große Alsterhaus, bis hin auch, das habe ich mir dann mal wieder vor ein paar Jahren durchgelesen, als ich die ersten, muss ich jetzt wirklich mal so sagen, Bettler in meinem Leben auf der Straße gesehen habe. Mhm. Ja, das war für mich auch so ein Kulturschock. Und habe das aufgeschrieben und jetzt sage ich mal so ganz lapidar, das war dann wahrscheinlich so der erste Bestseller in meinem Leben, den ich dann geschrieben habe, weil als ich wieder zurückkam nach dieser Reise und in dieses Klassenzimmer kam, erstmal haben mich meine ganzen Kumpels und Mädels dort angeguckt, die haben nicht damit gerechnet, dass ich zurückkomme, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Wenn die da reisen darf, warum ist die jetzt wieder da? Das war ja wie gesagt 88. Und dann habe ich denen erzählt, da war ich 17 und dann habe ich denen gesagt, passt mal auf, ich habe aber alle Erlebnisse aufgeschrieben und diese zwei Hefte, die gingen dann wirklich durch die ganze Schule und durch die Nachbarschulen und deshalb habe ich das jetzt so gesagt, das war dann der erste Bestseller, weil dann alle gelesen haben, wie ist denn das da drüben, ja, die nicht rüber durften.
Hast du da nicht Ärger bekommen? Oder hat das
ich habe mir da wirklich keinen Kopf gemacht. Scheinbar hat es niemand mitbekommen von den Lehrern. Die haben das da unter der Hand weitergereicht. Ist auch ganz zerfleddert heute. Ne? Ich habe das
Hast
noch.
Hast du es noch?
Ich habe das noch.
Musst du auch mal posten.
Naja, auch so in Kinderschrift und in Kindergedanken, mehr oder weniger. Das ist schon sehr spannend, was einem da so durch den Kopf gegangen ist mit 17.
Kannst du dich noch erinnern? Was an so Fetzen, was du aufgeschrieben hast?
Naja, ich weiß noch, also sowohl, dass ich es aufgeschrieben habe, auch an das Gefühl kann ich mich noch erinnern, als ich dann das erste Mal in dieses Alsterhaus rein bin, in Hamburg, so ein Kaufhaus. Keine Ahnung, wie viele Stunden ich dazu gebracht habe. Und mein Opa hat mir natürlich da ein schönes bisschen Geld mitgegeben. Ne? Ich soll mir was Schönes kaufen als Andenken. Ich bin rausgegangen und habe mir nichts gekauft und hatte nur noch Kopfschmerzen und war komplett erschlagen von diesem Konsum. Weil du bist es ja nicht gewohnt. Ne? Du wirst ja hier auch schon oft über das Thema Intershop oder sowas mal geredet haben. Das war ja echt eine andere Welt, ja, für DDR-Bürger. Die haben ja da einen Unterschied wahrgenommen in Düften, in Farben, wenn die plötzlich mit Intershop waren oder eben ich dann da in dem Alsterhaus. Und das war mir kurz zu viel. Etwas, was mir heute gar nicht mehr auffallen würde. Ja, solche Dinge, so ein Vorher-Nachher, da habe ich das Gefühl, wenn ich das jetzt in Farben ausdrücken müsste, ich kam aus so einer grauen Welt und bin in so eine komplett überladene Neonwelt gekommen. Das war ein Stresstest zunächst.
Und wie war die Begegnung nach all den Jahren bei deinen Eltern und Und deiner Mutters Großvater?
Ja, das war
deine Mutters Vater?
Ja, das war natürlich sehr emotional, ne? Also damals habe ich das nur erlebt, heute kann ich mich da noch mehr reinfühlen. Also sie lagen sich dann erstmal endlos in den Armen. Aber da war dann natürlich durch diese Jahre und Jahrzehnte mittlerweile viel passiert. Die Familien waren ja wirklich auseinandergerissen und gebrochen. Und da hatte sich dann hinter den Kulissen noch viel, viel mehr abgespielt. Und ich habe den sehr gern gehabt, aber auch er lebte für mich zunächst in einer anderen Welt. Ne? Und es war natürlich dann doppelt tragisch, als wir wieder in den Zug steigen mussten und zurückkehren, weil wir damals ja nicht wissen konnten, ob wir uns nochmal wiedersehen.
Und das war keine Option zu bleiben?
Tatsächlich nicht. Also ich habe mir mit 17 damals tatsächlich, ich weiß nicht, ich war dann noch in der Gemeinschaft mit meinen Eltern, ich habe mir die Entscheidung damals noch nicht überlegt und meine Eltern auch nicht. Das hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass der Sohn noch zu Hause war, mein Bruder noch, das Leben ja dort war und auch tatsächlich meine Mama sich ja dann um ihre Mutter, die dann sehr schwer erkrankt ist, auch hier in der DDR in Anführungszeichen gekümmert hat. Das heißt, sie hätte also auf beiden Seiten, egal in welchen Zug sie wie rum gestiegen oder nicht gestiegen wäre, immer jemanden zurückgelassen. Und dann offensichtlich haben die beiden das als Paar entschieden, dass sie da nicht bleiben.
Mhm. Mir ist es auch so gegangen, wie du das beschreibst, also von einer anderen Perspektive. Ich hätte das nicht übers Herz gebracht, meinen Eltern zurückzulassen mit dem Wissen, dass ich sie vielleicht nie wiedersehe.
Ja.
Also das hätte ich einfach nicht übers Herz gebracht. Also so war das.
Ja, wäre mir bestimmt auch so gegangen.
Ne? Und mir waren natürlich auch genau Sachen sehr, sehr wichtig im Osten. Auch diese ganzen Freundschaften und Begegnungen mit den Bands. Ne? Und das hätte ich ja nicht aufgeben können und wollen.
Ja, Freunde, ne?
Also auch Freunde.
Es ist schon interessant, wie das Sozialleben dann doch eine Rolle spielt. Aber es hat sicherlich auch damit zu tun, wo stehst du gerade in deinem Leben. Ne? Ich war ja da auch gerade 17, hatte da noch nicht viele Kämpfe zu kämpfen. Ich kann das auch verstehen, dass es Leute anders entschieden haben damals.
Mhm. Dann haben wir ja auch festgestellt, dass wir zur selben Zeit dieselbe Ausbildung angefangen haben und dass wir uns eigentlich zwangsläufig in der Berufsschule haben begegnen müssen.
Ja.
Sie sind bestimmt aneinander vorbeigelaufen, ohne uns zu erkennen. Oder?
Verrückt, oder?
Ja, das finde ich auch völlig crazy. Genau, aber ich habe ja auch gelesen, es war bei dir ja ein kurzes Intermezzo. Man muss noch mal vielleicht auch erklären, ich weiß gar nicht, wie Ausbildungen heute genau funktionieren, aber wir hatten ja immer, wie war das eigentlich? Ich glaube, wir hatten 2 Wochen im Betrieb zu arbeiten und 2 Wochen waren wir dann in der
Theorie,
Schule.
Genau.
Theorie. Also das war so eine Art Block immer hin und her.
Ja.
Und wie ging es dir? Also mir war ja die Schule dann nicht mehr so wichtig, weil der Job war irgendwie spannend und mit Erwachsenen und die einen zumindest halbwegs auf Augenhöhe begegnet sind. Naja, eigentlich nicht, aber man war schon der Lehrling. Aber
das hast du auch toll in deiner Folge, wo du ein bisschen über dich verraten hast. Die habe ich mir angehört.
Ja, das war tatsächlich in dem Interview, habe ich das beschrieben, dass das auch nicht alles, also dass es auch gut ist, dass die Gesellschaft sich da weiterentwickelt hat, weil wir sind schon ganz schön geknechtet worden. Man hat das alles so abgespeichert. Unter Lehrjahre sind keine Herrenjahre,
absolut.
Aber da sind natürlich auch Sachen passiert, die waren einfach übergriffig, also mit Bestrafung und Ähnlichem. Ne?
Ja, also das habe ich auch so wahrgenommen, da war eine ganz andere Strenge unterwegs, auch negativ. Ne? Ich habe dann auch den praktischen Teil mehr geliebt als den theoretischen, aber ich muss wirklich dazu sagen, ich habe ja wirklich im Gegensatz zu dir relativ früh abgebrochen.
Welchem Hotel hast du noch mal die Ausbildung?
Ich hab was mit. Ich hab da mal was vorbereitet. Ich habe hier noch für dich, guck mal, meinen ersten Lehrvertrag gefunden.
Du ich glaube, meine sah ganz genauso aus. Hotel am Ring.
Ich war über die Astoria-Kette, das gab es ja auch noch lange in Leipzig,
genau.
Am Interhotel am Ring. Konkret als Ausbilder sozusagen habe ich meinen ersten Lehrvertrag bekommen. Du warst ja schon in diesem ganz tollen im Merkur, ne? Da wollte jeder hin. Und bei mir stand drauf Empfangssekretärin. Das wäre dann die gewesen, die
Empfangssekretär.
Es wurde gar nicht hier gezeigt,
nee,
das habe ich jetzt.
Nee.
Siehst, das habe ich jetzt dazu gedichtet.
Bei mir stand eben auch Facharbeiter Kellner.
Da wurde nicht gegendert, siehst du?
Nee.
Also ich wäre Empfangssekretär geworden.
Dass es auch Frauen gibt, die Ärztinnen sind, oder?
Genau.
Das muss man auch dazu sagen.
Ja. Genau. Genau.
Und 1. September 87, genau wo ich auch angefangen.
Und kannst du mal weiterblättern? Ich weiß nicht, was war dein erstes Gehalt? Hier steht ja auch drin, was wir dann bekommen hätten.
Genau das Gleiche.
Ja?
Genau das
also
Gleiche.
Also so 100, was sehe ich da?
120 Mark im ersten Lehrhalbjahr.
Genau.
Ganz ganz und davon habe ich die Hälfte zu Hause abgegeben. Einfach.
Kostgeld? Nee.
Ja.
Okay.
Weil meine Eltern gesagt haben, und das finde ich auch gut, weil wie willst du Umgang mit Geld lernen? Erst hat man das Taschengeld und dann hat man das Lehrgeld. Und ich war da auch ehrlich gesagt ganz stolz drauf, dass ich mich beteiligen konnte.
Naja, klar. Du warst ja dann schon ein Erwachsener sozusagen.
Ja, und diese 60 Geld. Mark, die ich dann noch hatte, plus Trinkgeld, das hat ja für meine Freizeit hat es absolut ausgereicht.
Was hast du damit gemacht?
Da gab es Kirsch-Cola oder sowas. Kennst du das auch noch?
Ja, Kirsch-Cola.
Und ich meine, da waren irgendwie 6 Zentiliter drin vom Alkohol. Ja. Und dann war vielleicht noch 6 Zentiliter von der Cola.
Und also, Klamotten und so musste man sich ja eigentlich auch kaufen. Wir waren zwar kreativ und haben auch viel selber gebadigt und gemacht.
Also ich hatte zum Glück, oder was heißt zum Glück, es war so, ich meine, zur Arbeit hatte man eine Uniform.
Genau.
Und da musste man nur die Schuhe kaufen. Und dann, na, ich weiß nicht, also ich habe da wahrscheinlich noch nicht so viel gebraucht von 16. Ich glaube, das mit dem Klamottenkaufen, das kam dann erst, als ich ausgelernt hatte und dann wirklich auch sehr gutes Geld verdient habe. Das habe ich mal hier erzählt in der Folge. Die kann man noch nachholen. Das war die zum 9. November, zum Mauerfalltag. Ja, du hast aber noch was mitgebracht.
Nee, ich habe nur das Anschreiben, weil ich komme jetzt plötzlich im Gespräch mit dir und durch deinen Podcast wieder in die Begrifflichkeiten zurück. Hier steht, dass mir eine Genossin von der Kaderabteilung jetzt diesen Lehrvertrag jetzt hier zuschickt. Und das sind ja alles so Begriffe, ne?
Wertes Fräulein
Patschke. Wertes Fräulein Patschke.
Übrigens noch den Namen falsch geschrieben.
Naja, das war bei mir immer so.
Ja, das Z wurde immer falsch
geschrieben. Bei mir
wird
immer falsch geschrieben, ja. Aber falls irgendjemand zuhört und es irgendjemand interessiert, alle Patschkens dieser Welt werden mit Z geschrieben, ja? Wenn hier nochmal jemand bei dir am Mikro sitzt.
Einmal für alles.
Einmal für alle.
Ja, genau.
Nee, das war schon eine schräge Zeit, aber
Kurzes
Intermezzo, weil ich bin tatsächlich nur einer Freundin hinterhergelaufen. Es war nicht mein wirklicher Berufswunsch. Ich hatte eine Freundin, die hatte da mit durch Beziehungen überhaupt diese Empfangssekretärnummer hier organisiert mit der Mama, weil auch das war ja was Besonderes. Da bekam man Westgeld, man hatte es schön warm bei der Arbeit, ne? Und ich habe eigentlich nur gemacht, was sie vorhatte. Und hatte tatsächlich, wie gesagt, Papa Jahrgang 35, ein bisschen klassischer, noch Männer-Frauenbild, klassische Generation. Der hat damals, als er mich da beraten sollte, hat er gesagt, naja Mädel, pass auf, du bist halt eine Frau. Du lernst jetzt was, du kannst auch einfach hier Sekretärin oder sowas, ist vielleicht ganz gut. Weil du lernst einen Mann kennen, du bekommst Kinder und dann bleibst du vielleicht so zu Hause. Das fand ich total erstaunlich, da habe ich mich später nochmal mit ihm auseinandergesetzt. Mhm. Weil der war ja selber, der hatte studiert, der hatte auch Leute, auch Frauen als Führungskräfte dort bei sich in der Firma. Hat mir dann aber so einen Rat gegeben. Ne?
Das war eigentlich auch DDR-untypisch.
Ja, eigentlich schon. Sehr erstaunlich. Aber mir kam einfach dann dazwischen, dass mir, als ich diese Ausbildung angefangen hatte und dann in dieser Berufsschule saß, in Greifswald, unterm Dachboden, wo es dann da so reinregnete durch die Dachschräge und der einzig gut aussehende Junge neben mir, der interessierte sich nicht für Mädchen. Und die Freundin neben mir, die hatte Spaß, aber ich hatte keinen Spaß, fiel mir auf, ich hatte doch da mal einen Traum. Spätestens als ich damals in diesem Chor diesen Typen da in dem Tonstudio gesehen hatte. Ich hatte doch einen Traum. Und da wurde mir siebenteils klar, dass ich jetzt gerade dabei bin, irgendwie einen komplett falschen Weg zu gehen. Und dann habe ich das wirklich geschmissen.
Und wie begeistert waren deine Eltern davon?
Oh, das war schlimm. Also mein Vater wollte wirklich gar nicht mehr mit mir reden, erst mal wochenlang. Der hat es überhaupt nicht verstanden.
Das ist schon eine mutige, also auch im Kontext der Zeit, das war eine krass mutige Entscheidung. Weil man hat ja die Dinge, die man angefangen hat, durchgezogen.
Ja, genau. Ja, und man war dann unter Dach und Fach, ne? Alles war geregelt und plötzlich will man was anderes. Und ich habe aber, das hat mich so getrieben, ich bin dann wirklich in den Zug und bin dann von Greifswald zurückgefahren von der Berufsschule und hier wieder aufgeschlagen. Wie gesagt, mein Vater hat erstmal nicht mit mir gesprochen, hat aber, es ist ein guter Kerl, der hat im Hintergrund, wie das Männer dann gerne machen, trotzdem irgendwann angefangen, die Fäden zu ziehen. Insofern, dass der dann für mich mal vorgehört hat beim, wie hieß das damals, Rat der Stadt oder sowas, und hat gefragt, ob es irgendeine andere Ausbildungsmöglichkeit gibt für die Tochter, die nun aus Versehen den falschen Weg und so weiter. Und dann passierte ein Wunder. Es waren ja mittlerweile schon 3,5 Monate vergangen. Alle hatten ihre Ausbildungsplätze angetreten. Und an der Schule, neben meiner Schule, die Thomasschule, wo auch die Thomaner waren, wo man auch Abitur machen konnte und meine restlichen Schulkameraden schon alle längst gesessen haben, jetzt seit 3 Monaten und Abi machten, wurde ein Platz frei, weil einem jungen Mann dort ging es genauso. Der hat plötzlich gemerkt, dass er kein Abitur machen will und dass er das alles nicht packt mit Mathe und Russisch und Englisch. Und aus irgendwelchen Gründen hat das Schicksal mir da geholfen. Ich durfte also total verspätet noch auf diesen Platz nachsteigen sozusagen und habe dann auch erstmal nur 5 geschrieben in Mathe, Physik und Chemie und die anderen waren ja alle schon weiter. Aber das war super, weil dann bin ich meinen Weg gegangen und habe mich dann in den Zug gesetzt und bin dann zwischendurch mal nach Berlin und habe dann an einer Eignungsprüfung teilgenommen in so einem gläsernen Studio auf dem Alex, wo die Berliner Radioleute junge Talente gesucht haben.
Das hast du auch irgendwie in der Zeitung gelesen, ne?
Genau, da habe ich auch, nee, da hab, ja, eine Radioannonce habe ich da gehört und da haben die gesagt, wir suchen junge Leute, junge Stimmen. Heute könnt ihr auf den Alex kommen und dann standen da Leute, als was würde es da Bananen geben, ja, lauter junge Mädels und Jungs.
Das war 1990 dann.
Das
ne?
war dann.
War das, ja, schon das nach der
nee,
Wende?
Das war kurz vor der Wende.
Vor der Wende.
Ja, noch kurz vor der Wende. Und der Test ging ganz gut aus. Das war also so ein bisschen Dieter Bohlen-mäßig für Arme damals, ne? Aber das Aber bestand darin, dass ich aus Leipzig kam und eben Sächsin war. Und da haben die gesagt, da musst du erstmal Sprecherziehung machen. Und dein Name ist auch nicht so besonders, wenn du jetzt hier sagst, Peggy Patschke, das knallt derartig ins Mikro, da überlegen wir uns was anderes. Und mach dein Abitur zu Ende. Aber das habe ich dann der Reihe nach gemacht und bin dann über Jugendradio DT64 auch noch kurz vor der Wende dorthin und habe mein Volontariat fürs Radio begonnen.
Wahnsinn.
Und das war einfach dann genau das richtige Geburtsjahr, weil kurz bin ich dort angekommen. Plötzlich war diese 89er-Wende-Geschichte im Gange und ich durfte als Volontär dann zu den ganzen Pressekonferenzen, durfte Berichte machen, durfte schon raus sozusagen in die Welt. In die journalistische Welt und das war einfach eine richtig geile, spannende Zeit.
Mhm. Ja, also da muss man ja wirklich sagen, da hat das Glück ja ganz schön das Füllhorn über dir ausgebreitet. Ne?
Ja.
Also wie war das für dein, also hast du das selber so empfunden, weil ich sag mal so, ich saß in Leipzig am Radio, hab dir die 64 und Blutzschramm gehört.
Ja.
Und da gab es ja immer, ich glaube sonntags war das, ne, diese Hitparade. Mhm. Und die haben wir ja alle aufgenommen, weil da kam dann auch 89 diese ganzen neuen Bands, die ja natürlich so ein bisschen nicht die großen Auftrittsmöglichkeiten bekommen haben, ich sag mal Richtung Fernsehen und auch, dass deren Aufnahmen gespielt wurden. Kai-Uwe Kohlschmidt von Sando hat mir erzählt, dass letzten Endes der Song nur ins Radio kam, weil es irgendwo eine Live-Aufnahme gab.
Okay.
Und dadurch ist dieser Riesenhit Born in the GDR entstanden. Also die wurden ja ein bisschen unterm Deckmantel gehalten. Und Lutz Schramm war ja dann derjenige, der die sozusagen dann auch mit gefördert hat und sozusagen den Weg geebnet hat für diese neuen Bands. Du warst da aber da live dabei, weißt du? Also ich, als ich das so gelesen habe und gehört habe, habe ich gedacht, Wahnsinn. Also war dir denn bewusst, dass du sozusagen Punkt 1 so eine privilegierte Ausbildung hattest und Punkt 2, dass du ja irgendwie auch im Glamour sozusagen unterwegs bist. Ist dir das auch bewusst gewesen?
Ja, Glamour vielleicht jetzt noch nicht als Begriff im Kopf, aber ich habe auch da ganz klar gemerkt, da hatte ich sozusagen beim Auslosen der ganzen Volontäre, jeder kam ja zu einem anderen Radio auch, viele von uns, die sind dann zum Berliner Rundfunk, was gab es denn da, DDR1, DDR2,
wie sie alle, nur DD64.
Ja, das hat ja dann auch keiner gehört von den jungen Leuten. Deshalb zähle ich das so auf. Und da hatte ich dann nochmal das Losglück, wenn du so willst, dass ich zu Jugendradio DD64 als Einzige gekommen bin. Und das habe ich zu schätzen gewusst. Ja, ich war dann auch in Berlin hier, wie dein Studio gerade hier ist, Prenzlberg, das war damals meine Heimat, da hatten wir eine WG und da waren wir ja alle beisammen. Jeder erzählte dann von seinem Tag und da habe ich jedes Mal 3 Kreuze gemacht und habe gedacht, ich bin in der coolsten Station mit den coolsten Leuten.
Da und in Berlin?
In Berlin sowieso.
Entschuldige mal.
Das war einfach, und man war gerade 18, also da kam ja alles zusammen, der Aufbruch schlechthin, ja, im Außen und im Innen. Und das war mir bewusst. Und das waren auch verrückte Leute teilweise, die dort waren. Das heißt, wenn man da als Volontär gesagt hat, ich möchte jetzt mal mit ins Studio, ich habe da eine kleine Idee, darf ich da mal was machen? Dann haben wir da Produktionen gemacht und heute würde man jetzt sagen Comedy-Produktionen. Ja, also die haben da irgendwie mit uns alles gemacht und das war die beste Ausbildung ever.
Man muss wirklich sagen, ich glaube zu DDR-Zeiten, da haben wir gefühlt 2 Dutzend Leute beim Radio und Fernsehen gearbeitet. Also man hatte da eigentlich gar nicht so diese Berührungspunkte. Wie hast du denn da zu der Zeit in Berlin gelebt?
Ja, also in der WG, Schönhauser Allee zunächst, ja, direkt da, wo die Straße, die S-Bahn wunderbar da vorbeifährt, die U-Bahn. Und in so einer großen WG, da waren wir dann halt 10 Leute, die irgendwo beim Radio oder irgendwo untergekommen waren. Und mit einem großen Klavier in der Mitte, 10 Leute. Wow. Die berühmte unaufgeräumte Küche. Und da kommt jetzt das nächste Bild, weil du mich so nach diesen abgespeicherten Bildern vorhin gefragt hast. Ich sehe uns dann alle, wie wir in dem einen Raum stehen mit dem Fernseher und plötzlich siehst du diesen Schabowski und mit diesem Zettel sagt er da irgendwas, von uns dreht einer lauter und dann sagt er doch, dass die Grenzen jetzt offen sind oder jetzt aufgehen. Ab sofort, unverzüglich. Und dann haben wir uns alle angeguckt. Also ich höre noch praktisch dieses Quietschen von den Dielen. Ja? Also ich habe das so richtig abgespeichert, diesen Moment. Und dann haben wir uns die Jacken angezogen und sind original in diesem Moment ran an die Grenze und haben dann gewartet, bis es aufging und sind in dieser Nacht praktisch rüber.
Wo?
Was ist das? Naja, Pankow, wie heißt
das? War das Bonnheimer Straße?
Bonnheimer Straße.
Da gibt es ja einen ganzen Film zu.
Genau, da sind wir nachts rüber. Ne? Mhm. Ich da in meiner gebadigten Jeansjacke aus dem Westen vom Opa und mit meinen Freunden und den gestylten Haaren, weil wir alle aussehen wollten wie Silly, mit Tamara Danz. Ne? Und einer hatte da so eine Flasche Sekt noch organisiert. Und das war, kann ich jetzt mal so sagen, neben ein paar anderen Highlights und wenn ein Kind geboren wird und andere Dinge, die man so erlebt hat, das war die Nacht meines Lebens. Weil, wie gesagt, wir waren 18, wir hatten die Gnade der richtigen Geburt. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, so. Ja, aus
einem
System.
Wir konnten nochmal neu justieren.
Wir konnten gerade total neu justieren. Und in dieser Nacht haben wir uns dann wirklich, wie man das in diesem Film auch sieht, alle irgendwie in den Armen gelegen. Und ich habe dieses Gefühl und diesen Satz in mir, alles ist möglich. Das habe ich in dieser Nacht gefühlt.
Ja. Das ist genau das gleiche Lebensgefühl. Und ich weigere mich auch bis heute, das mir nehmen zu lassen.
Ja. Also ich verstehe, dass, wenn wir über diese Zeiten reden, andere Menschen, die zu dem Zeitpunkt ein anderes Lebensalter hatten, andere Dinge jetzt gerade hinter sich gelassen haben oder danach keine andere Perspektive fanden, das haben wir ja auch im Familienkreis, im Bekanntschaftskreis alle erlebt, ja, verstehe ich, dass da andere Erinnerungen da sind, verstehe ich auch, was da in den Menschen vorgeht. Wir hatten halt in dem Moment das Glück, dass wir da 18 waren und dass es sozusagen losging mit allem.
Uns unterscheidet dann, dass dein Weg zumindest von außen gesehen sehr stringent war beruflich. Ich bin ja dann noch diesen Gastronomieweg weitergegangen, habe dann, als die Mauer fiel, habe ich ja sozusagen miterlebt, dass kein Mensch mehr für ein Glas Bier Westgeld bezahlen wollte. Also erstmal noch diese völlige, hysterische Zeit bis zur Währungsunion, ne, als der Westen zu uns kam und die ganzen Menschen, die was verkaufen wollten. Und dann eben auch dieser ganz harte Aufprall. Plötzlich war das Café, war die Kneipe, war das Restaurant komplett leer.
Ja, man wollte was anderes, ne?
Genau.
Als essen gehen.
Ja, genau. Es war ja nun die harte Währung und da wollte man den Fernseher, den Videorekorder, das Auto. Das und dann habe ich ja natürlich, habe ich ja auch alles mal aufgeschrieben, dann diese Zeit erlebt. Ich habe in Diskotheken gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an das Disco-Zelt in Leipzig-Grünau. Da habe ich gearbeitet. Das hat mein Freund, ich habe gleich 1990 jemanden aus München kennengelernt und der hat diese Projekte gemacht.
Ah, siehst du? Okay.
Und das war für mich aber auch so gleich so ein Ding, ah, okay, hier geht's weiter, ja. Ne? Weil da war dann auch der Arbeitsplatz. Und es hat bei mir eben alles sehr, sehr lange gedauert, bis man das System verstanden hat, bis das gesagt hat, bis ich wieder sozusagen frei war im Denken, nicht so den Dingen hinterhergelaufen bin, die jetzt gerade mit mir passieren, sondern wo ich dann wieder sozusagen der Zeremonienmeister meines eigenen Lebens wurde. Und das war ehrlich gesagt erst mit Mitte 20. Also wir reden jetzt von Mitte der 90er Jahre. Dann stand ich im Restaurant Piccadilly. Das war damals das absolut angesagteste Restaurant im Musikviertel.
Ja.
Kennst du das noch?
Na klar,
kenn ich das noch. So, ich meine, da kannten uns die Gäste mit Namen. Man hat einen Tisch reserviert bei Antje oder bei wem auch immer, bei Carsten. Und das war auch schon sowas toll. Das hatte aber auch eben eine Halbwertszeit und ging eben irgendwann unter. Und da in dieser Zeit, also das ist dann zum Glück nach mir passiert, aber in der Zeit habe ich dann durch unsere Azubi gelernt, oder sie hat mir überhaupt was näher gebracht, wie ich jetzt weitergehen könnte. Und deswegen bin ich dann an die Hotelfachschule gegangen und habe dort den Betriebswirt gemacht. Man war ja irgendwie auch, hatte ja keinen Bezug mehr zu diesem Schulsystem oder Ausbildungssystem BRD. Da war ich ja sozusagen raus. Ja. Und durch sie habe ich dann eben nochmal diese Inspiration bekommen, dass ich mit dem, was ich jetzt an Ausbildung und Schulbildung und so weiter habe, dass ich das machen kann. Und habe ich gedacht, ja super, das war auch finanziert. Ich habe BAföG bekommen, was ich nicht zurückbezahlen musste.
Ah, okay.
Und das war auch sehr wichtig, weil ich hatte ja natürlich mit Mitte 20 hatte ich ja schon eine Wohnung und so weiter. Ne? Also das, ich habe ja nicht mehr zu Hause gewohnt, wie man das heute mit Mitte 20 teilweise pflegt.
Ja.
Und so ging da der Weg da bei mir weiter. Und nachdem ich diesen Betriebswirt nach 2 Jahren in der Tasche hatte, da war dann bei mir der Punkt, den du schon mit zum Glück mit 18 hattest, dass ich gesagt habe, Moment mal, jetzt mal Reset, was will eigentlich ich?
Was willst du denn
so? Und so ist es dann gekommen, dass ich dann im Prinzip durch Praktika zum Fernsehen gekommen bin.
Ah, okay, das ist auch spannend.
Ja, aber das hat wirklich so bei mir. Jeder Mensch ist anders. Ich bin sowieso in vielen Dingen ein Spätzünder.
Hat es dann noch diese Station gegeben?
Genau,
dann zwischendurch.
Genau.
Ja, naja, klar. Und aber das habe ich natürlich auch um mich herum erlebt. Ne? Wir haben natürlich trotzdem in den Journalisten-Stammtischen, wo wir jungen Mäuse da mit dabei saßen, die haben trotz allem 89 auch sehr kritisch diskutiert. Das war ja jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, juhu. Da waren ja auch viele um uns herum, die gesagt haben, ja, okay, aber was passiert jetzt? Wie ist denn das jetzt mit der Wiedervereinigung? Können wir Dinge mitnehmen, die auch partiell gut gedacht waren? Ja? Stichwort Schulsystem oder sagen wir mal Sozialsysteme und so weiter. Also das war eine ganz heftige Umbruchzeit, natürlich für jeden. Papa ist natürlich zum Beispiel arbeitslos geworden zunächst bei uns zu Hause. Ne?
Klassiker.
Der hat dann nochmal Fuß gefasst, zum Glück. Aber es gibt auch Familien, wo das dann nicht so war. Ne? Also jeder da, wo er gerade gestanden hat. Und deshalb, glaube ich, kann man auch heute nicht so mit einem großen Besen über alles drüber fegen und sagen, die Ossis oder die Erfahrung der dort im Osten. Sondern da hat ja auch jeder eine andere. Und das ist auch logisch. Was man erlebt hat, das prägt einen.
Genau, und diese Brüche, die sind halt so individuell, du hast es vorhin auch angesprochen, selbst in unserer Zeit, in unserem Alter, war es schon so unterschiedlich, ob man 2 Jahre jünger, 2 Jahre älter war. Ich kenne auch Menschen, die mit Mitte 20 dann sich die Firma zurückgeholt haben, die enteignet wurde und das dann aufgebaut haben.
Genau.
Da solche Gedanken hatte ich zum Beispiel nicht mit 18. Also es war auch wirklich eine Zeit, wo man erstmal irgendwie so von Tag zu Tag irgendwie auch überlebt hat.
Absolut. Und ich muss aber sagen, in der Rückschau bin ich fast ein bisschen dankbar, dass ich da genau in diese Zeit reingeplumpst bin, weil in meinem Fall ging es ja dann wirklich Schlag auf Schlag und plötzlich wurden neue Medien aufgebaut. Das heißt, es ging wirklich Schlag auf Schlag. Ich musste mir nicht viele Gedanken machen. Ich bin da einfach losgestiefelt. Und das hat mir aber jegliche Existenzangst genommen im Vergleich vielleicht zu jungen Leuten heute, die natürlich tausende Möglichkeiten haben, inklusive Ausland, und dann aber mal erst mal ganz intensiv nachdenken, ja, aber kann ich damit Geld verdienen? Wie läuft das? Hat der Beruf Zukunft? Das ist mir alles erspart geblieben, ne? In dieser verrückten Zeit, die damals stattgefunden hat.
Ja, es war schon auch ein bisschen so im Tunnel.
Ja.
Und weil man nicht diesen ganzen Überblick hatte, den Menschen in unserem Alter aus dem Westen hatten. Und die haben ja auch oft einen sehr, sehr stringenten Weg gewählt. Dann, ja. Ne? Also Abi und Studium und so weiter. Ne? Das war ja dann in unserem Alter total durchbrochen. Ja. Und alles war neu.
Alles war neu, ne? Und alles war möglich, theoretisch. Mhm. Ja. Und ja, ich denke, dass es aber ganz spannend ist, wenn man, wie auch immer, durch das Geburtsjahr bedingt, in unserem Fall zwei Systeme auch tatsächlich noch recht bewusst miterlebt hat. Ja? Also im Vergleich zu denen, die da nur, was weiß ich, als Baby noch in der DDR das vielleicht miterlebt haben. Weil du kannst aus verschiedenen Erfahrungen schöpfen. Und ich finde auch tatsächlich, dass die Menschen, die diese Osterfahrungen noch ein Stückchen gemacht haben, auch sehr gute Beobachter sind. Einfach weil wir aus einem System kommen, wo wir ja, da wurde draußen manchmal was anderes erzählt als innen gedacht und du hast bei den Oberen schnell rausgehört, wenn sie wirklich Käse erzählen oder wenn sie dich veralbern. Und das nehme ich so wahr, auch als Geschenk, dass man das mitbekommen hat, dass man da ein ganz guter Seismograf ist. Mhm. Das finde ich zum Beispiel toll aus dieser Erfahrung heraus. Ne?
Und das ist ja auch das, was man heute in diesen vielen Jahren danach auch wieder sieht. Genau, du hast es auch angesprochen, der Osten wird so ein bisschen über den Kamm geschert. Mhm. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache,
ja.
Weil unsere Biografien eben ja nicht kollektivistisch sind, sondern doch sehr individuell, also gerade was diese Nachwendezeit betrifft.
Ja, deshalb liebe ich das auch, deinen Podcast, weil da kann noch nicht mal was jemand dafür, ne? Ob er nun auf der einen Seite der Grenze gelebt hat oder auf der anderen damals. Es war ja per se so, dass sich einfach die Ostleute, vor allem auch die Ostjugendlichen, automatisch für das Alltagsleben im Westen interessiert haben, weil die kannten jede Werbung, du kanntest jeden Weststar, du kanntest die Klamotten, du kanntest alles, du hast dich dafür interessiert, weil du es nicht hattest. Und auf der anderen Seite, warum hätte man sich so intensiv für die Ostwelt interessieren sollen, ja? Klammer auf, mit Ausnahme, dass man Verwandte hatte, mit denen man eine Beziehung noch pflegte. Und insofern ist es einfach logisch, dass eine Zeit lang Klischees entstanden sind, weil die einen wussten viel über die anderen aber nicht über die andere Seite. Und umso schöner ist es, wenn man damit ins Gespräch kommt und das einfach austauscht, ne? Und auch darüber spricht.
Genau, weil dann ist viel zu entdecken, unter anderem auch die Musik, ja. Also ja. Das finde ich auch sowas, was sehr schade ist, dass da so gar nicht so ein Interesse da ist. Und da sind solche Perlen. Deswegen,
Perlen, ja.
Ja, auch die. Genau, die Zeit, die nie vergeht. Genau, welche Ostmusik hat dich denn geprägt und welche Konzerterlebnisse hattest du zu DDR-Zeiten, die dir noch so in Erinnerung sind?
Ich habe tatsächlich nur ein richtiges Konzerterlebnis noch im Kopf. Silly. Ne? Ich habe ja schon gesagt, wir wollten alle aussehen. Oh Gott, jetzt fragst du mich ja Sachen.
Vielleicht waren wir da zusammen.
Das müssen wir langsam mal alles aufschlüsseln. Ne? Keine Ahnung, das war vielleicht 86, 87, irgendwo Haus Auensee oder so. Also nicht nur das Styling, die haben einfach richtig coole Musik gemacht. Ich durfte später auch mal den Uwe Hasberger interviewen bei mir auf YouTube und habe dem das auch gesagt. Das war einfach eine Band, die hat nicht nach DDR ausgesehen und die hat auch nicht nach DDR geklungen. Die war einfach cool. Das war mein Konzerterlebnis und die liebe ich auch bis heute. Ich habe mich dann mehr so interessiert für Pankow, Rockhaus, in diese Richtung. Also weniger das, was man jetzt so als Klischee
das
annimmt,
sind auch
wenn man,
meine, sind auch
ja,
meine
was man
Bands
so aus dem Osten sonst kennt. Oder Keimzeit später natürlich auch. Ich habe total geliebt und damit verbinde ich auch so eine lustige Erinnerung. Pearl, weil ich das gerade angesprochen hatte. Das ist, glaube ich, Zeit, die nie vergeht,
genau.
Was du gerade gesagt hast.
Das war der Hit.
Das war der Hit. Und abgesehen davon fand ich den richtig cool. Also den fand ich richtig heiß. Ja.
Ja,
darf man jetzt so darf man jetzt so sagen, er ist leider auch gar nicht mehr da.
Nein.
Aber dieser Titel, den habe ich hoch und runter gehört. Ich habe aber nie diese erste Textzeile verstanden. Ja, vielleicht kennst du das auch aus dem Radio, wenn du so Songs.
Ich stehe im Regen und wie war das?
Ja, genau. Wo man es immer falsch versteht. Und ich habe mein Leben lang verstanden, Teletropfen auf dem Glas. Und ich habe mich mein Leben lang gefragt, was will er mir damit sagen? Mhm. Teletropfen auf dem Glas. Und ich habe tatsächlich erst vor ein paar Jahren rausgefunden, dass das heißt, ich zähle die Tropfen auf dem Glas. Das war ja so ein tragisches Liebeslied. Ne? Also das habe ich so geliebt. Auch IC natürlich. Mhm. Und tatsächlich hat es auch nur IC und Tamara Danz mit ihrer Band bei mir an die Wand geschafft, neben Nick Kershaw und Limahl, was ich da in meinem Kinderzimmer hängen hatte damals.
Ich hatte auch Silly natürlich und natürlich auch Stern Meißen. Also bei mir hat es ja mit Stern Meißen angefangen. Mein erstes Konzert mit 15 habe ich hier auch schon mal erzählt. Mhm. Und dann natürlich war das die erste große Liebe.
Ja, das kann ich mir vorstellen. War auch ein cooler Typ, ne? Ja. Kennst du auch noch, wie hieß denn der, Ralf Bumi Bursi?
Ja.
Ich habe heute nach dem...
Der galt ja so ein bisschen...
Ein bisschen also schlageresk heute, fast,
ja,
ne?
Es war so ein bisschen zu... Zu schmalzig.
Aber was hatte der für einen
Hit? Aber auf der anderen Seite waren dann auch ein paar gute Songs und so weiter. Es war okay. Mhm. Aber IC hatte natürlich Coolness-Faktor, was ganz
absolut
anderes.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Was hatte Bumi so? Siehst du mal, wir müssen jetzt die
Mach mal als Preisfrage. Kann man ja hier schreiben an dem Podcast.
Uns fällt es auch wieder ein, wenn wir jetzt hier aufhören. Aber so ist es halt. Ne?
Ja.
Genau. Ja. Also da auch, stellen wir ja auch schon wieder gemeinsam und nach dem Mauerfall hast du ja sozusagen dann journalistisch weitergearbeitet. Was waren da so Begegnungen oder keine Ahnung, welche Pressekonferenzen oder so sind dir in Erinnerung, wo du zugegen warst, wo du berichten musstest und die sehr, sehr viel mit dieser Zeit zu tun hatten?
Naja, das war tatsächlich immer noch dieses Wendejahr bei Jugendradio, wo wir dann also die ganze Wende im Grunde begleitet haben. Ich bin dann mit solchen Aufnahmerekordern, die sehen ja heute aus wie, keine Ahnung, wie eine halbe Schrankwand, ne, im Vergleich zu dem, was man heute hatte. Ich, kleine Maus, ich bin ja nicht so groß, hatte dann so einen Riesenteil um und bin dann immer über den Augustusplatz in Leipzig vor der Oper, wenn da Demonstrationen waren, mit meinem Mikrofon und habe dann Umfragen gemacht. Da habe ich auch noch alte Zeitungsausschnitte von damals mir aufgehoben.
Da kriege ich sofort das Bild von Helmut Kohl im Kopf, der da mit Eiern beworfen wurde.
Genau, also so, ne, in diese Richtung, das war politisch spannend, diese ganzen Berichterstattungen. Und dann bin ich aber nach 89 relativ schnell gelandet in dem neu aufgebauten Sender, der ja dann später MDR wurde, bin ich da über ein paar Umwege dann rein. Und da bin ich dann aber genau in die andere Richtung, von der Politik weg, ins Musikradio. Und da hatte ich dann wieder ganz andere Erlebnisse. Also da war ich dann Morningshow-Moderatorin, das tatsächlich dann auch 10 Jahre lang. Und da hatte ich dann manchmal auch Gäste, die waren aber dann eher so aus dem Boulevardbereich. Also ich durfte dann, endlich kam mal Claude Van Damme, oder wie heißt der Schauspieler, ne? Der kam dann in unser Studio, da wurde der angesagt, dass der einen Talk mit uns macht. Und der sah super aus und alles, aber der war ganz klein. Ja, ich kannte den ja aus dem Film, war komplett überrascht.
Wird wahrscheinlich nicht das einzige Mal gewesen sein in deiner Karriere, wo du diesen Gedanken hattest, der ist aber klein.
Ja, wenn man die aus Film, aus Hollywood-Filmen irgendwo kennt, ne? Oder Christa Burke, also dann halt mehr so in diese Richtung, wo man dann spannende Leute trifft. Und da immer die Erfahrung gemacht, dass wirklich die Leute, die es richtig drauf haben oder die richtig gut sind und richtig lange dabei sind, auch sehr sympathische Menschen sind. Und dann so eher, sage ich mal, die C- und X-Promis kompliziertere Zeitgenossen sind. Ja?
Aber das deckt sich auch mit meiner späteren Erfahrung.
Generell mit deiner Lebenserfahrung, ja. Und ich habe aber auch noch die Zeit erlebt, wo man tatsächlich, das klingt jetzt, als wenn Oma erzählt vom Krieg, wo man noch die Schallplatten aufgelegt hat und auch noch die Geschwindigkeit einstellen musste selber als Moderator, wo man dann sich auch mal geirrt hat und dann kam plötzlich die Mäuschenstimme, ne, mit der falschen Geschwindigkeit. Dann über andere Technik, dann bis zum Computer, was dann eben heute einfach der Fall ist. Also es war auch technisch ganz spannend und wir hatten die Möglichkeit durch Off-Air-Veranstaltungen auch 10 Jahre lang jeden Sommer von April bis Oktober jedes Wochenende rauszugehen ins Land zu den Leuten und Veranstaltungen zu machen, Bühnenshows zu machen, also Culture Beat, erinnere ich mich noch, und alles Hathaway, was da in den 90ern so abging.
Ja, stimmt, da gab es immer so Feste.
Und da war ich dann auch so ein 90er-Kind und ich höre das dann auch heute noch gerne im Radio.
Da ist dann wieder die Bühne, wo du als kleines Kind warst.
Genau, und da bin ich dann dort gelandet. Und das war einfach eine aufregende Zeit, weil man tatsächlich auch noch sehr, sehr viel selber machen konnte. Ne? Du machst die Beiträge selber, du moderierst selber, du machst die Bühnenshows, du kannst sowohl aktuell als auch vielleicht mehr boulevardmäßig arbeiten. Und da war dann nochmal Handwerk lernen angesagt, sehr lange.
Ich erinnere mich ja noch daran, dass du überall in Leipzig plakatiert warst mit der Morningshow.
Okay.
Das habe ich noch genau vor Augen.
Okay.
Wie hast du es geschafft, da nicht abzuheben?
Naja, erstmal bin ich wirklich immer 2:30 aufgestanden. Also das klingt jetzt ein bisschen lustiger oder noch ein bisschen leichter, als es vielleicht war, aber wenn du das 10 Jahre lang machst, ist das auch am Ende echt Arbeit. Das kannst du dir eigentlich nur in den 20ern erlauben, wo du dann trotz durchgemachter Nacht immer noch einigermaßen okay aussiehst. Und im Radio spielt es ja eh keine Rolle. Also es war auch echt viel zu tun, weil du hast nicht bis 9 moderiert und bist dann Kaffee trinken und schlafen gegangen, sondern hast du ja noch Beiträge gemacht und so weiter. Und ich habe dann in der Zeit tatsächlich auch, wie soll ich denn das jetzt beschreiben? Ich war da die erste Frau, die dann Host sein durfte. Das heißt, die Chefin im Ring in so einem Studio. Ne? Also heute ist das ja üblich, dass Frauen Gastgeber sind und den einen oder anderen Mann als Wettermann oder Verkehrsmann neben sich haben. Aber ich habe in der Zeit angefangen, da war es eigentlich noch üblich, dass Frauen immer nur Sidekicks sind, die mal fröhlich was sagen dürfen, einen Witz machen und dann kichern. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich dann auch wieder Glück gehabt, dass da eine andere Zeit begonnen hat. Aber du musstest dich als Frau auch ein bisschen durchsetzen, durchkämpfen. Und insofern habe ich mir jetzt eigentlich über das, was du mich jetzt gefragt hast, gar nicht so viele Gedanken gemacht, was ich jetzt hier für eine tolle Braut bin oder sowas, sondern das war ja auch wirklich nach wie vor mit viel Arbeit, auch mit Lernen noch verbunden. Ich habe dann nebenbei noch ein bisschen Abendschule gemacht, weil ich die ganze Zeit nur am Arbeiten war, ne? Und immer das Gefühl hatte, ich möchte mir aber noch was draufdrücken, noch ein bisschen Theorie, ich möchte auch ein bisschen was im Kopf noch dazu haben und den Job noch ein bisschen länger machen. Und habe dann auch später noch mal eine 2. Ausbildung für Fernsehen gemacht, um das Handwerk zu lernen. Und dann bin ich auch noch irgendwann Mutter geworden und habe trotzdem die Morningshow weiter moderiert. Wow. Das heißt, es war also wirklich viel los. Und alleine, glaube ich, dadurch, dass man dann zum Beispiel auch Mama wird. Und ich war es dann auch über einige Jahre auch alleinerziehend und viel gependelt und viel gemacht. Da war plötzlich noch so eine ganz andere Ebene.
Also diese Bodenständigkeit, Die war sozusagen zwangsläufig da.
Die war da, weil ich mich
auch kümmern. Und du hast dich nicht auf die nicht vorhandenen roten Teppiche in Leipzig verirrt.
Genau, weil ich dann eben andere Dinge zu Hause noch zu tun hatte. Ne? Aber trotzdem muss ich sagen, das war ein richtig spannendes Jahrzehnt. Und
es ist wahrscheinlich verflogen wie sonst was.
Genau.
Ja. Und ich muss da einhaken, weil du sagtest ja, genau, also dieses viele Kichern und so weiter, wer kennt es nicht in unserer Generation? Als Frau, 1996 hast du das Ganze vertont und vertextet.
Ach, okay, jetzt weiß ich, was du meinen könntest.
In einem Titel, und der heißt, den habe ich in den Tiefen des Internets gefunden, mit dem Titel Ossi-Frau. Ja. Und genau da sprichst du ja solche Dinge an. Da geht es um Hierarchien, vielleicht auch den Platz der Frau, aber eben Ossi-Frau, ne? Ja. Also sozusagen doppelt nochmal. Was hat dich dazu bewogen, das zu machen? Weil das muss ja irgendwie aus einer Inspiration oder aus einem Leidensdruck, sage ich jetzt mal, gekommen sein.
Naja, ich habe gerade gesagt, man musste sich auch durchsetzen als Frau, ne? Und ich habe dann Mitte der 90er einfach immer wieder auch täglich bei den Agenturmeldungen Berichte gesehen, wie auch einige Jahre nach der Wende im Osten die Gehälter einfach noch ganz, ganz andere waren als im Westen. Also extrem weniger den Leuten ausgezahlt wurde. Auch die Frauen ja bis heute eigentlich zum Teil manchmal noch 20% weniger kriegen als Männer. Und das hat mir damals schon nicht gefallen. Also ich bin da schon immer auch eine sehr selbstbewusste Frau gewesen. Ich bin der Meinung, man muss mich nicht zwingend Redakteurin und Autorinnen nennen. Ja, also ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich möchte einfach das gleiche Gehalt für die gleiche Arbeit, wenn ich einen guten Job mache. Ja, natürlich muss ich den auch gut machen. Und möchte da die gleichen Möglichkeiten und Aufstiegschancen und solche Dinge im Leben haben. Bezeichnungen sind mir relativ egal.
Sehe ich ganz genau.
Und das ist jetzt nicht eine Meinung, die jeder teilt. Ja, anderen sind auch die Bezeichnungen extremst wichtig. Aber da ist mir eben dieser Unterschied bei den Bezahlungen aufgefallen. Und dazu habe ich dann einen Text gemacht, einfach mal so ein bisschen Comedy-mäßig. Und habe das dann auch Ossi-Frau genannt, dass du im Grunde doppelt benachteiligt bist. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich habe mich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest vom Lebensgefühl her, ich habe mich jetzt trotzdem in meinem Leben nie jetzt groß als Ossi gesehen, ja, oder als Ossi-Frau in dem Sinn, dass ich das so fühlen würde oder benachteiligt oder zweiter Klasse oder solche Dinge. Ich bin eine deutsche Frau mit Interessen und ja, ich bin vielleicht Europäerin. Ich habe einen Background aus dem Osten, was ich auch spannend finde. Aber so in dieser Reihenfolge, wie ich es jetzt aufzähle. Und
es
trotzdem
ist uns ja so ein bisschen, fast hat man das Gefühl, es ist uns so ein bisschen aufgedrückt worden, sich dazu zu verhalten.
Ja.
Und irgendwann ist es ja auch so gekommen, dass man irgendwie dieses Gefühl hat, unsere Geschichten müssen mal erzählt werden. Und zwar eben von uns und nicht von Westdeutschen. Denn es gab ja auch, will jetzt keine Namen nennen, aber in den 90er Jahren auch Bücher, die sehr erfolgreich waren über den Osten, mit sehr spitzen Titelnamen, die eigentlich den Osten erklärt haben für den Westen.
Okay.
So. Und irgendwann ist dieses ein bisschen so zu uns gekommen und dann hat man sich dazu verhalten und hat dann auch gedacht, ja gut, also jetzt erzählen wir mal, wie das ist. Und das ist, ist ja auch völlig in Ordnung.
Ja, ich habe auch zum Glück, außer dass es mir am Herzen lag, mal so einen Song zu machen und sich dann mal darüber einerseits lustig zu machen, aber das mal an die Glocke zu hängen. Und im Übrigen habe ich den jetzt nochmal wieder veröffentlicht, weil ich gemerkt habe, dass es dann über 30 Jahre nach der Wende immer noch so ist mit diesen Bezahlungen, auch gerade bei Frauen.
Zu früh mit dem Song.
Ja, ich war da einfach zu früh, sonst wäre das ein Monster-Hit geworden.
Genau,
die Ossi-Frau.
Natürlich.
Aber ich muss sagen, ansonsten zum Glück habe ich diese extremen Vorurteile, Klischees, die man dann auch sicherlich erlebt hat in der Zeit, nicht wirklich erlebt. Also ich bin ja dann auch beim Mitteldeutschen Rundfunk gelandet. Das heißt, ich bin ja dann in der Region dann doch geblieben. Natürlich hatten wir auch Kollegen aus dem Westen. Wir wurden dann eine bunte Mischung. Ich muss auch ehrlich sagen, mein erster und einer der genialsten Chefs, die ich je hatte, der kam damals von Radio Bremen. Ja, also sehr kreativer Sender. Also da gab es jetzt eigentlich keine Berührungspunkte. Natürlich hat man auch lustige Dinge erlebt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man am Anfang, wenn du dann einen Mann aus dem Westen kennengelernt hast und der wollte dich dann näher kennenlernen und er wollte dir ein Kompliment machen, habe ich das ein paar Mal erlebt, dass der gesagt hat, also ihr Ostfrauen sind ja, ihr seid ja wirklich auch was Besonderes, weil ihr seid so, und dann hast du immer gewartet, was er nach dem Doppelpunkt sagt, ne? Ihr seid so, na, so selbstbewusst, so selbstständig und so offen. Und so herzlich, er meinte dann sicherlich, dass er den Abend noch ein bisschen verlängern wollte. Aber wenn man ehrlich ist, das erlebt man ja als Frau auch in anderen Situationen. Das würde ich jetzt nicht auf Ost-West und komische
Absolut.
Sprüche so beziehen, ne?
Aber selbstbewusste Frauen gab es im Westen sicherlich auch.
Ganz genau so. Das war dann so ein Spruch, ne, der mir da nur manchmal so begegnet ist.
Ja, ich kenne das.
Insofern habe ich das zum Glück nie gehabt und habe dann auch sehr früh auch Freundinnen und viele Leute im ganzen Land irgendwie um mich gehabt, wo ich auch sehr dankbar dafür bin, aus Hamburg und Köln und München.
Ja, ich bin ja eher ausgeflogen, wie du auch schon mitgekriegt hast. Ich habe ja in Köln, Hamburg gelebt und habe auch mal zwischendurch wieder in Leipzig gelebt. Also mir ist alles begegnet, aber wie ich es ja auch in diesem Interview mit dem Ahoi-Magazin gesagt habe, also es gab ja oft bei Leuten, oder das ist mir auch wiedergespiegelt worden, Diskriminierung aufgrund der ostdeutschen Herkunft.
Okay.
Also das muss ich auch wirklich sagen, das ist mir nie begegnet.
Ja.
Aber vielleicht eben auch, weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat, was man selber irgendwie ausstrahlt. Ich habe das auch nie verheimlicht. Also ich weiß, dass ganz viele Leute nicht gesagt haben, wo sie wirklich herkommen. Und für mich war das total selbstverständlich. Meine Wurzeln sind meine Wurzeln und warum soll ich das verschweigen?
Ja, das ging mir auch so. Ich habe mich auch wirklich nie, deswegen habe ich mir nie einen Kopf gemacht.
Ja.
Ja. Ich habe mich nie so gesehen. Also ich war eben da. Ne? Ich bin aus Deutschland und gut ist.
Ja, wir sind da.
Genau.
Wir sind jetzt auch mit dabei.
Genau.
Du hast ja dann auch Fernsehen gemacht und dann hast du noch so ein zweites Standbein aufgebaut, nämlich du hast das Schreiben für dich entdeckt, hast Sachbücher geschrieben und jetzt kommt im Februar ein sehr schöner, ich habe schon reinlesen dürfen, ein ganz toller Roman, der heißt »Bis ans Meer«. Und als du im Alter von 5 bis 7 Jahren alt warst, hast du gespürt, dass deine Großmutter ein dunkles Geheimnis in sich trägt. Was hat dich da genau irritiert?
Es gab immer so seltsame, Nichterzählungen, eigentlich so eine Art Schweigen über bestimmte Teile unserer Familiengeschichte, eben verbunden mit Krieg, Flucht, Opa nicht da, ja, Opa hinter der Grenze. Aber da war noch was anderes. Also da, ich habe eine Großmutter gehabt, die mich sehr beeindruckt hat, die ich sehr, sehr geliebt habe, mit einem goldenen Herzen, aber die hatte auch so eine Traurigkeit oder so ein Geheimnis oder so einen Schmerz, über den sie nie gesprochen hat. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und tatsächlich auch meine Mutter hat, wenn ich da mal nachgefragt habe, was ist denn mit Oma oder warum machst du dir immer so viel Sorgen oder warum guckst du auch immer so traurig, wenn es um Oma geht, da hat sie mir dann auch nicht viel erzählt. Und ich habe mir nur damals, das ist mir jetzt wieder eingefallen, als Kind gedacht, das ist so eine besondere Frau oder da ist irgendwas, das muss ich mal rauskriegen und ich muss mal irgendwann für die ein Lied schreiben oder ein Buch schreiben oder einen Film machen. Die Oma hat es verdient. So, und den Gedanken habe ich dann aber vergessen und bin dann in mein Leben gestiefelt. Und der kam jetzt vor einiger Zeit wieder hoch. Und im Sinne eines Zufalls wieder. Das heißt, ich habe in einer Abstellkammer also einen Karton gefunden mit Fotos und alten Briefen zwischen meiner Großmutter und dem Großvater. Und da waren ganz viele Ungereimtheiten. Und parallel dazu fiel mir auf, dass in meinem Leben Konflikte stattgefunden hatten, also auch privater Natur, wo ich Jahre hatte, wo ich echt manchmal so mir selber im Weg stand. Im Beruf lief das alles mehr oder weniger geradeaus, aber privat hatte ich so ganz komische Dinge in mir, wo ich mich gefragt habe, wo kommt denn das her? Das hat doch nichts mit meinem Leben zu tun. Warum reagiere ich auf bestimmte Sachen so sensibel oder weine ohne Grund bei einem bestimmten Thema los? Oder warum habe ich vor einer bestimmten Sache Angst? Oder ich stand mir auch im Privaten bei Beziehungen eine Weile sehr im Weg. Ich habe Nähe nicht zugelassen. Es gab aber eigentlich keinen Grund dafür. Ne? Ich habe beschrieben, ich habe eigentlich eine schöne Kindheit gehabt. Ich war ausgefüllt. Ich habe einen tollen Traumberuf, den ich ergreifen durfte. Aber da waren Dinge, die ich nicht verstanden habe. Und die beiden Fragezeichen habe ich dann zusammengebracht, habe eine Recherche gemacht und dabei festgestellt, dass in meiner Generation, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, viele als Kriegsenkel Dinge mit sich rumschleppen, die eigentlich aus dem Leben der Vorfahren sind, Traumata, die die vielleicht irgendwann mal erlebt haben und die äußern sich aber auch in unserem Leben heute.
Das, also du hast mich da sozusagen jetzt eigentlich erstmal inspiriert mit dem Thema, weil darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht. Und das ist ja auch manchmal so, ne? Bestimmte Dinge kommen im Leben an bestimmten Eckpunkten dann daher und dann muss man sich damit beschäftigen. Und ich habe jetzt auch, als ich in deinen Roman reingelesen habe, habe ich auch so gedacht, da muss ich mir einfach mal Zeit nehmen und mal so ein paar Sachen durchdenken und vielleicht auch so ein paar Gespräche führen mit der Familie.
Ja, ich glaube, das kommt auch oft erst, wenn man ein bisschen älter wird oder reifer wird. Ganz besonders, das habe ich dann bei meinen Recherchen auch bei anderen Lebensgeschichten von Frauen festgestellt, die sich jetzt auch um die Eltern kümmern, wo sich die Rollen ändern, dass man sich plötzlich um die eigenen Eltern kümmert, ja, weil die vielleicht pflegebedürftig sind. Und plötzlich kommen in diesen engeren Begegnungen wieder Konflikte hoch aus der Kindheit, ja, wo man sich total wundert, ja, warum schreibt man sich jetzt an oder warum ist man jetzt so empfindsam? Und das sind so Dinge, die einem dann plötzlich auffallen, wo man sich vielleicht nochmal mit der eigenen Vergangenheit beschäftigen muss. Und ich habe dann einfach für mich die Frage gestellt, auch während des Schreibens, meine Hauptfigur hat einem anderen Menschen ein großes Versprechen gegeben und hat dann fast einen zu hohen Preis bezahlt, um dieses Versprechen um jeden Preis zu halten. Und ich habe dann die Frage für mich gestellt, wie lange sollte man ein Versprechen halten? Also auch an den geliebten Menschen, auch an Menschen, die einen sehr viel wert sind. Ab wann überschreitet man aber die eigenen Kraftgrenzen?
Und
wie weit sollte man gehen? Ne? Mhm. Und mit dieser Frage habe ich dann am Ende aus diesen ganzen Stoffen und Recherchen und auch der eigenen Familiengeschichte habe ich dann einen Roman geschrieben.
Und der hat ja eben, wie du auch schon gesagt hast, hat mehrere Ebenen. Es ist eine tolle Liebesgeschichte. Und dann werden noch ein paar Fragen aufgeworfen, die ja, sehr inspirierend sind.
Ja, und mir fällt auch auf, wenn ich mal das Thema Traumata damit dabei jetzt in den Ring geschmissen habe, die sich über Generationen vererben können, das ist keine Story, die jetzt nur aus dem Zweiten Weltkrieg herrührt und die man so in die Schublade der Vergangenheit legen muss, sondern das passiert gerade wieder auf unserer Welt. Es werden jetzt neue Kriege geführt, Menschen müssen sich auf die Flucht begeben, es werden neue Traumata geschlagen. Und das passiert immer, immer wieder. Und auch das, was jetzt praktisch passiert an Narben und Wunden, Kriegswunden, braucht wieder Generationen, um zu heilen. Und der Gag ist, selbst wenn uns das unmittelbar nicht betrifft, sondern vielleicht Menschen in anderen Ländern, aber die kommen vielleicht zu uns. Es betrifft uns in unserem Zusammenleben. Und es gibt diesen schönen Spruch, den die Völker, glaube ich, in Indien auch manchmal so einen Spruch gepackt haben. Ich kann jetzt natürlich das nicht im Original sagen, aber du musst erst mal 20 Meilen in den Sandaletten des anderen gehen, um zu verstehen, was der für einen Weg gegangen ist. Und dann darfst du über ihn wirklich urteilen. Und ich glaube, diese Haltung, die tut uns vielleicht manchmal ganz gut in dieser Zeit, weil wir sind immer sehr schnell mit Urteilen. Aber mal dahinter zu gucken, warum reagiert jemand so? Was schmerzt ihn wirklich in der Tiefe seiner Seele? Wo kann das vielleicht herkommen? Das macht uns alle ein kleines bisschen toleranter und auch das Zusammenleben ein bisschen leichter.
Wie hat die Recherche, das Schreiben, das Lernen auch, ne, ist ja auch so ein Weg, den du gegangen bist. Wie hat das bei dir nachgewirkt?
Na, erstmal kam wirklich eine Menge hoch, wo ich tatsächlich auch nochmal mit meinen eigenen Familienmitgliedern, sprich auch mit meiner Mama, nochmal viel geredet habe. Also kenne vielleicht einige Frauen, ja, so selbst wenn man sich liebt, Mama-Tochter-Konflikt ist ja manchmal irgendwo so im Raum. Ja, man will entweder komplett anders sein als sie oder man hat das Glück, dass man ein Riesenvorbild hat, wo man genauso werden möchte. Und mir fiel es jetzt immer noch an einigen Stellen schwer, manchmal Gefühle zu zeigen. Auch wenn ich sie unglaublich lieb hatte, mir fiel schwer, ihr gegenüber Gefühle zu zeigen, aufgrund unserer Geschichte miteinander, wie ich so groß geworden bin und ihrer Schmerzen, die sie nie losgeworden ist in ihrem Leben. Und es machte mich aber auch irgendwie traurig, sie so zu erleben, dass sie diese Vergangenheit nie los wurde. Ja? Und das hat mich manchmal ungeduldig gemacht und wütend. Und das hat mich geärgert, weil ich sie ja lieb habe. Also kurz, wir haben dann tatsächlich auch im realen Leben auf der Ebene Mutter-Tochter noch mal so eine Versöhnung hinbekommen. Und ich habe dann jetzt für mich tatsächlich etwas in Worte fassen können, auch für mein Leben, wo ich in der Jugend nicht in der Lage dazu war, aus den genannten Gründen, wo ich mit der Vergangenheit ja noch nicht aufgeräumt hatte. Du darfst glückliche Momente oder Liebe, die dir angeboten wird, oder eine schöne Beziehung oder Dinge, nicht vermeiden, nur weil du das Risiko hast, dass du sie nicht für immer behalten darfst. Und da bin ich aber zum Beispiel in meinen jungen Jahren ganz anders unterwegs gewesen. Ich wollte mich da oft beschützen und Nähe nicht zulassen. Und da hat sich natürlich extrem viel in meinem Leben geändert. Und insofern ist das mal so eine ganz andere Ebene und die gehört eigentlich in einen anderen Teil meines Lebens, über den wir heute noch nicht gesprochen haben, dass ich auch als Seelsorgerin, als Ehrenamtliche unterwegs bin, wo ich genau das, was ich jetzt in diesen Stoff mit reingepackt habe, wie lange Schmerzen und Wunden nachwirken bei Menschen, sehr berührend sehe in meiner Arbeit, wenn ich in Altenheime reingehe oder in Kliniken oder im Hospiz. Das heißt, es ist immer ein guter Rat, ein bisschen eher aufzuräumen.
Mhm. Absolut. Beeindruckend, dass du das machst, weil das ist auch was, das muss man auch können. Ne? Also,
ja, aber es gibt auch Kraft tatsächlich zurück. Das klingt jetzt wie so ein Spruch, so ein Klischeespruch, aber ich habe es richtig live erlebt, so bin ich überhaupt dazu gekommen, dass ich meine allerbeste Lebensfreundin, die ich seit 100 Jahren kannte, meine wirklich engste Freundin, die ich auch heute noch sehr vermisse, durch eine Krankheit verloren habe. Und sie musste leider dann den Weg wirklich auch ins Hospiz gehen. Und ich habe sie dort begleitet, einfach als Freundin, mehr nicht. Aber ich hatte erst Angst, sah aber diese tollen Leute, was sie dort für eine Arbeit machen und wie gut es ihr in dieser Zeit gibt und wie toll das ist, dass es auch solche Orte gibt. Ja? Das sind ja so Themen, über die wir alle nicht gerne reden, aber das kann ja trotzdem jederzeit passieren mit dir selber, mit jemandem, den man lieb hat.
Tabuthemen, ja.
Also mit anderen Worten, ich habe das als eine positive Erfahrung wahrgenommen, dass es solche Orte gibt, auch an meiner Freundin gespürt, wie wichtig das war, diese Begleitung. Und sie hat dann auch am Schluss wirklich am letzten Tag zu mir gesagt, und du passt jetzt schön auf dein Glück auf. Und das habe ich ihr auch versprochen, mache das seither auch ganz brav. und hatte aber wirklich das Bedürfnis, dann diese Arbeit noch ein bisschen fortzusetzen. Und es gibt wirklich auch ganz viel zurück. Weil das ist eine ganz andere Welt als dieses, du hast vorhin so schön gesagt, Glamour und Bühne und Glitzer. Das ist so eine ganz andere Ebene. Und ich glaube, dass das aber in meinem Fall zusammengehört. Also ich glaube, das gleiche Thema dahinter ist, was wir alle am Ende des Tages vielleicht auch nur in diesem Leben machen können. Liebe geben, Liebe bekommen, ja, wieder ein bisschen was zurückgeben. Es geht eigentlich um Liebe. Mhm. Und selbst wenn man jetzt so einen tollen Podcast hat und das hört und sich zu Hause wohl dabei fühlt und froh ist über die Gedanken und vielleicht eine schöne Verbindung zu dir als Host hat, dass man sich freut, dann ist auch das in dem Moment eine schöne Begegnung mit den Zuhörern oder eben mit den Fernsehzuschauern, wenn man eine schöne Sendung hat, ja, und tolle Gäste und gute Gespräche. Auch da kann sowas wie Liebe oder Trost so Dinge rüberkommen.
Tatsächlich ist mir das auch schon einmal wiedergespiegelt worden. Das war relativ am Anfang, wo ich den Podcast gestartet habe, dass mir eine Freundin von jemandem anderen die Info gegeben hat, dass ich seinen Abend gerettet hätte. Siehst du. Und an sowas denkt man ja gar nicht, wenn man sowas macht.
Genau.
Und das hat mich aber auch irgendwie auf eine Art so berührt. Also man glaubt das ja gar nicht, ne? Also das ist immer auch ein schönes Zeichen.
Das finde ich ganz toll, also dieses Echo, was du da bekommen hast. Und das ist doch super. Was will man mehr, oder?
Genau.
Auch jetzt, wenn man einfach nur, wir beide auch ohne das Mikro hier zusammensitzen und eine schöne Zeit haben und einfach mal tiefer ins Gespräch kommen, das ist doch eine echte Begegnung. Und das finde ich, das ist doch das Wichtigste im Leben.
Hast du deine Eltern noch?
Ich habe meine Eltern noch, aber tatsächlich, die sind jetzt beide 90, bin ich jetzt auch in der Rolle der Betreuerin. Mhm. Das heißt, ich habe die Pflege offiziell übernommen und kümmere mich da auch. Also bin da auch tatsächlich im Pflegedschungel mit allen Behörden und Papieren, was man so braucht. Da könnte ich dann auch mal im Ernstfall noch ein Standbein aufbauen oder Tipps geben. Da habe ich auch viel gelernt in den letzten Jahren und kümmere mich da um meine Eltern heute auch nebenbei.
Ja, ich frage natürlich auch aus dem Grund, natürlich aufgrund des Romans, weil es ist ja auch ein Stück weit deren Geschichte.
Ja.
Was haben die dir da zurückgespiegelt?
Also es ist wirklich ein Roman. Es sind natürlich auch noch viele andere Figuren drin, die auch fiktional sind. Aber natürlich habe ich meiner Mama auch daraus vorgelesen, Dinge, die mit ihrem Leben zu tun haben. Weil da ist eine ganz tolle Frau mit da drin, die mag ich sehr. Und die will eigentlich Modedesignerin werden. Ja, die hat eigentlich noch ganz große Träume. Und erstmal bin ich total glücklich, dass sie das mögen. Also sie hat geweint, aber im positiven Sinne, und hat gesagt, du hast da so ein paar Sachen reingeschrieben, gerade Stichwort Krieg, weil wenn man über Historisches schreibt, das muss ja auch ziemlich authentisch dann auch sein, gut recherchiert sein. Sie hat gesagt, du, ich habe es eigentlich in meinem Kopf, ich sehe das jeden Tag als Bilder, ich kann es ja keinem anderen beschreiben, aber du bist da wirklich sehr, sehr, sehr nah rangekommen. Und das war dann für mich das schönste Kompliment und habe dann auch ihr Segen bekommen, dass ich das dann auch so veröffentlichen kann.
Mhm. Also ich von meiner Seite kann den Roman natürlich nur wärmstens empfehlen. Am 12. Februar erscheint er, aber natürlich ist er jetzt schon überall vorbestellbar. Und kann ich nur allen ans Herz legen. Ich habe ja noch diese berühmten drei Fragen zum Schluss. Was ist für dich der beste Spielfilm über die DDR?
Der beste Spielfilm über die DDR? Naja, schon auch die Bornholmer Straße, aber auch gut bei Lenin. Finde ich schon ziemlich cool. Mhm. Gut gemacht.
Zu welchen DDR-Bands bist du zuletzt zum Konzert gegangen?
Wie gesagt, einmal erinnere ich mich, und das wird auch nur das eine Mal gewesen sein, Silly.
Nach der Wende gar nicht?
Nee. Nach der Wende, lass mich nochmal nachdenken.
Nee. In den letzten Jahren?
Weil, ich kann mich jetzt ein bisschen rausreden, dadurch, dass ich wirklich viele, viele Jahre selber jedes Wochenende unterwegs war mit Veranstaltungen und noch Mama und noch dies und das. Echt, ich bin privat, was das angeht, total Couch-Potato geworden. Ich mache andere Dinge, ja, auch andere schöne Dinge. Ich sitze nicht nur auf der Couch, aber ich gehe wirklich wenig dann noch in Clubs oder zu großen Konzerten, ne? Mhm.
Also wenn, dann müsste man dir ja noch empfehlen, Pankow ist ja jetzt auf Abschiedstour.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Gelesen,
eigentlich vielleicht müssten wir beide da hingehen.
Ja, das stimmt. Vielleicht finden wir da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner. Also ich glaube, im Sommer gibt es noch was in Berlin, irgendwie Open Air.
Okay, können also dann schon mal Pankow gebucht.
Können wir mal ins Auge fassen. Und letzte Frage. Deine drei Top 3 Songs. Ich nehme mal an, Gerd Christian ist mit dabei.
Ja, sag ihr auch, auch wenn er sicherlich für den einen oder anderen sehr, ich sag's jetzt nicht, aber eben sehr romantisch ist. Ich liebe ihn, sag ihr auch. Karussell, als ich fortging. Ja, das berührt mich immer wieder, gerade auch die Geschichte, die dahinter steckt, wer sich da mal so ein bisschen noch belesen will. Und das ist jetzt echt schwer.
Muss ja jetzt was von Silly kommen, oder?
Naja, wie heißt denn der Song mit der kleinen Frau?
So eine kleine Frau.
So eine kleine Frau. Mhm.
Der geht ganz schön tief rein, ne?
Ja, ja.
Also,
ich durfte auch mal in den Studios sein, bei Silly dort, ne? Ja. Wo die ja heute noch produzieren.
Ja, ich habe es gesehen, du hast ja einen da.
Also das hat schon eine ganz besondere Atmosphäre, auch dieser Song.
Ich wünsche mir ja, und das muss ich einfach jetzt mal aussprechen, und da du ja auch guten Kontakt hast zu Uwe Hasbecker. Uwe Hasbecker hat immer in den Mitte der 80er Jahre beim Stern-Meißen-Konzert gab es so einen kleinen Break innerhalb des Konzerts, da ist IC dann von der Bühne und dann gab es ein Solo von ihm, das ging mit Geige los und dann wechselte er zur Gitarre, das war gefühlt ewig und das war also eine emotionale Achterbahnfahrt jedes Mal und es war fast immer das Highlight im Konzert und ich habe das versucht mal irgendwo zu finden oder so, habe keinen Anhaltspunkt gefunden. Also wenn jemand zuhört und er hat das irgendwo aufgenommen oder Uwe hört zufällig diesen Podcast, also ich würde das so gerne nochmal hören.
Okay, also ja. Das fordern wir jetzt
das
ein.
Geben wir das jetzt brauchen mal wir noch. Ins Universum.
Das geben wir als so Bestellung auf, sozusagen.
Ja, genau. Hoffentlich funktioniert.
Und das ist ja auch so ein Herzensmensch, muss man noch dazu sagen. Ne? Also ich schätze das, wenn jemand richtig was drauf hat und dann einfach noch ein richtig großes Herz hat.
Ja. Das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr, Peggy, dass du aus Leipzig gekommen bist. Und ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg mit dem Roman. Ich hoffe, der landet ganz oben auf dem Bestseller.
Jetzt geht's auf Lesereise. Ich freue mich schon total.
Genau, also auf deiner Webseite, sag sie nochmal selber.
Ja, wie ich heiße, peggypatschke.de, genau. Findet man alles, genau. Und ich danke dir für die Einladung. Es war total schön bei dir.
Vielen Dank.